FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Ja, hallo, liebe Freunde der FC Thekenphilosophen. Ja, ihr erwartet hier zu Recht die Aufzeichnung des Live-Talks. Bevor wir das machen, vielleicht noch ein paar kleine Hinweise. Die Aufzeichnung erstand ja am gestrigen Sonntagvormittag, am 17. Mai, mitten im Brauhausbetrieb und halt mit echter kölscher Atmosphäre, Hintergrundgeräuschen und ja einem sehr lebendigen Publikum in ausverkaufter Hütte. Und deshalb sind gerade Bild und Ton am Anfang in der Anmoderation vor allen Dingen nicht immer auf dem gewohnten Studioniveau. Die ersten Minuten ganz besonders sind davon betroffen. Im Verlauf des Talks, das kann ich versprechen, wird die Qualität jedoch deutlich besser. Und ab Minute 30 konnten wir die Mikrofone, die ab und an auch für einen Hall gesorgt haben, nach Absprache mit dem Publikum vor Ort abschalten. Die waren ja rein für die Saalbeschaffung. Und wir haben das dann mit den normalen Stimmen geführt und ab da griff dann auch das Studio-Mikro und ab dem Moment sind wir quasi wieder auf dem normal gewohnten Studio-Niveau und da gilt auch ein besonderer Dank ans Publikum, die uns das ermöglicht haben. Wir haben natürlich Rücksprache gehalten. Zum Abschluss haben wir dann auch noch eine Fragerunde eingebunden. Da einige Fragen, aber oder eigentlich alle Fragen der Zuschauer vor Ort akustisch nicht zu hören waren, weil die nun mal kein Mikrofon hatten, kein Podcast-Mikro, wird an dieser Stelle hier sozusagen nochmal die Frage erläutert. Das heißt, ich werde dann im Laufe des Talks nochmal kurz hier erscheinen und die jeweiligen Fragen dann erklären, damit ihr Bescheid wisst, wenn die Runde dann antwortet, welche Frage zuvor gestellt worden war. Ja, damit sind wir erstmal mit dieser kleinen Hinweisrunde fertig. Das heißt, ich wünsche euch jetzt wirklich gute Unterhaltung bei einem echten Brauhaus-Talk gestern im Brauhaus Stüsser, der großen Spaß gemacht hat. Ich hoffe, ihr könnt euch dran erfreuen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Hallo.
Was denn?
Ja, wunderbar. Freut mich, dass ihr alle hier den Weg hier ins Brauhaus Stüsser gefunden habt. Hier inmitten im Agnesviertel. Sind wir sehr glücklich drüber. Und ja, natürlich hätten wir jetzt ein besseres Ergebnis als Grundlage natürlich gerne gehabt, aber FC hat sich tapfer mit Haut und Haaren verteidigt und das 1-5 wirklich noch tapfer erkämpft. Wir werden das heute alles besprechen, wenn das Mikro noch irgendwann funktioniert. So, tut es dann wenigstens. Ja, wie das immer so ist mit der Technik. Versteht ihr mich noch? Wunderbar. Dann machen wir einfach weiter. In dem Fall auch bitte ein kleines Verzeihung an die jeweiligen, die das nachher auf Audio und Video gucken müssen. Wir sind natürlich heute technisch etwas eingeschränkt, aber wir wollten es trotzdem möglich machen. Ja, und ich denke, jetzt begrüßen wir erstmal unsere Gäste. Ganz wichtig natürlich jemanden, der aus neutraler Sicht die Sache auch betrachten kann, vielleicht mit ein bisschen ja, nicht ganz so rot-weißen Durchblick durch eine Brille. Er ist auf jeden Fall ein absoluter Experte, ghanaischer Nationalspieler, Fußball, ich meine, Bundesliga hat er gespielt ohne Ende. Nicht immer nur beim 1. FC Köln, eigentlich nie, aber immerhin beim 1. FC Köln. Herzlich willkommen, Hans Rapay. Wenn jemand nah dran ist am Geisbockheim und an den Geschichten, die da rund um neulich im Geisbockheim entstanden sind, dann kann es natürlich nur einen geben. Christian Löhr vom Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Vielen Dank.
Und auch den Analysekönig der Saison dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns, dass es wieder einrichten konnte. Julian Witzel von der WAZ. Herzlich willkommen, lieber Julian.
Ja, und es ist auch schön, dass der Ralf mal den Weg von zu Hause rausgefunden hat.
Über die Kölner Stadt.
Auch dabei ist also Ralf Friedrichs. Hi.
Kennt man ja, hinterhört, fängt der Dschungel an. Aber ich habe mich hier schon sehr oft austoben dürfen, also mir gefällt es ja sehr gut. Hans, ich komme jetzt als allererstes zu dir. Ja, das Spiel gestern beim Bayern München, ich habe ja eben gesagt, das war ein großer Kampf, aber typischer letzter Spieltag oder vielleicht doch ein bisschen mehr? Wie hast du es gesehen?
Ja,
was wollen wir sagen? Am Ende des Tages war ja klar, dass der FC in München verliert, weil München will zu Hause feiern, die Meisterschaft feiern und sie setzen alles daran, das Ding zu gewinnen. Natürlich hat man gehofft, dass der FC die irgendwie ein bisschen ärgert, aber sah ja von Anfang an nicht so danach aus. Ich weiß nicht, ob die noch im Bus waren oder was weiß ich, aber ja, es ist einfach so, ich glaube, die Mannschaft, ich weiß nicht, ob das schon abgegeben hat, ich glaube nicht. Ich glaube, die wollten es schon teuer verkaufen, aber Bayern hat einfach die Qualität, um solche Spiele so zu gestalten und auch so klar zu gewinnen. Ich glaube, der FC hat einmal, ich glaube, das Tor von Elmaler hat wieder gezeigt, so wie die Saison war. Elmaler kriegt Ball, läuft allein los und macht das Ding. So, da hat so wenig, hat was gefehlt, so miteinander zu spielen, mitzuagieren. Oder aber vielleicht auch, weil Bayern früh das Tor gemacht hat und dann ist die Taktik nicht mehr aufgegangen. Ne? So, weil sonst hat man nicht gesehen, was wollte der FC wirklich da spielen. Wollten sie sehr tief spielen? Wollten sie Nadelstiche setzen? Aber mit dem frühen Tor war das, glaube ich, so gegessen. Aber ja, am Ende des Tages war klar, dass der FC dort verliert.
Ja, es ist immer eine Frage, wie man dann verliert. Es ist immer eine Frage, wie man dann verliert. Und klar, auch wir haben jetzt nicht mit einem ganz hohen Sieg gerechnet, Christian, aber man hätte vielleicht ein bisschen weniger Geleitschutz wahren können. Also die erste Viertelstunde haben wir auch gedacht, Freunde, was macht ihr da? Dass da immer wieder versucht wurde, sag ich mal, den Münchner einen Meter Platz zu machen. So sah es jedenfalls aus. Einstellungssache, oder?
Ja, ich habe das Spiel mir im Fernsehen angeguckt. Ich war nicht in München, darum war ich gerade ein bisschen überrascht von deiner ersten Analyse, weil ich habe dich natürlich zunächst ernst genommen und dachte, der ist dicker, stark FC-Mannschaft gesehen.
Den Fehler haben schon andere gemacht, mich ernst zu nehmen.
Es war auf jeden Fall, ist es ja immer schwierig, wir neigen ja dazu zu sagen, wenn der FC gewonnen hat, dann war der Gegner schlecht und wenn der FC verliert, war der Gegner zu stark. Aber jetzt bei einem Spiel gegen die Bayern ist es wahrscheinlich so, dass du musst, das hat ja René Wagner vor dem Spiel gesagt, du musst dein absolutes Maximum erreichen, um den Hauch einer Chance zu haben und am Ende trotzdem zu verlieren. Das ist ja eigentlich die Ausgangslage. Und ich glaube, so ganz am Maximum waren sie nicht, hatten auch keine Chance und haben dann verdient verloren. Ich finde es ganz schwierig, aus einem Bayern-Spiel zum allerletzten Spieltag groß was abzuleiten. Dass die jetzt nicht mit der großen Euphorie in den Sommer gehen und sagen, wir haben nichts am Kader mehr zu tun, weil wir haben die Bayern geschlagen und stehen super da. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich fand es teilweise schon ein bisschen bitter. Ich habe widerstanden und nicht auf Konferenz umgeschaltet, obwohl ich sie gerne angeguckt hätte, weil da ja ein bisschen mehr Drama war. Bin da so tapfer geblieben, aber ich habe mich schon auch echt ein bisschen aufgeregt.
Ja. Da fragen wir nochmal den Julian, wie er das Spiel gesehen hat.
Schlecht. Ja, aber also viel zu ergänzen gibt es ja eigentlich nicht mehr. Nur ich finde schon, dass es eine Fortführung dessen war, was man so letzte Woche auch gegen Heidenheim gesehen hat. Dieses so zu körperlose, zu wenig Wille, ja, dagegen was zu setzen. Also das hatten wir ja, habe ich eben mit Christian schon mal kurz besprochen. Es gibt eine Statistik, der FC hat in Top 5 Ligen die wenigsten Fouls begangen. Und dahinter sind so Mannschaften wie PSG und Bayern. Bei denen wird das daran liegen, dass sie mehr Ballbesitz haben. Das ist beim FC, glaube ich, jetzt nicht so abzuleiten. Also da ist vieles, was so der letzte Wille, die letzte Gier, auch sich richtig dagegen zu stemmen. Du kannst ja auch gegen die Bayern 5-1 verlieren, aber trotzdem kann es ein anderes 5-1 sein, finde ich. Das hat sich eher, das hätte ja auch ein 8-9-1 sein können. Also es war mir viel zu wenig, wirklich. Und auch keine Bewerbung für Wagner selber. Und das, genau, ist halt so diese Fortführung, wenn man das sieht, Heidenheim, dann alles Union nach der Auswechslung. Das passt halt voll ins Bild, finde ich.
Ich denke, das ist auch das, was am meisten bemängelt wird. Ich meine, du kannst natürlich in München einen auf die Mütze kriegen. Das passiert dir da schon mal. Aber die Frage ist halt, wie. Und ich bleibe aber dabei. Also das war am Anfang der ersten Viertelstunde. Ich glaube, der Lars Werner, dein Kollege, hat es so beschrieben. Die Kaninchen-vor-der-Schlange-Taktik hat nicht richtig funktioniert. Ich fand das großartig von der Beschreibung her. Ich meine, damit kann man die Bayern, glaube ich, auch nicht verunsichern. Ne? Also klar, dass es gegen Bayern schwer ist, kann ich verstehen. Aber mein Gott, die müssen doch hinterher auch mal die Schienbeine wehtun, während sie da das Weißbier trinken und so weiter. Also da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Kampf erwarten können, zumal ja der Trainer noch völlig offen ist, ob der weitermacht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die jetzt unbedingt sich für den Trainer zerrissen haben. Täuscht dieses Bild oder kann man da auch wirklich was draus ableiten?
Ja, da fragst du mich, oder wie?
Experte!
Ja, alles erlebt.
Du machst das jetzt zu einfach. Natürlich, der Trainer hat noch was, wollte natürlich gewinnen, auch der Spieler vor. Aber natürlich sind zu viele Spieler, die in der Mannschaft da auch spielen, die natürlich, was heißt, keinen Druck haben, aber wo man sagt, okay, der wechselt vielleicht, ich gehe vielleicht, es ist nichts mehr 100% dahinter. Der Trainer, natürlich gibt er den Feuer im Training, aber das, ich glaube, das ist nicht, wenn wir das nur auf den Trainer ablassen, dann ist das zu einfach. Ich glaube, dass dieses Feuer muss dann aber auch vom Management kommen, weil es ist so ein letztes Spiel, wo jeder sagt so, oder einige wissen, die haben einen Vertrag, die bleiben da, keiner weiß, bleibt der Trainer nicht. Ich spiele das Spiel, letztes Spiel, dann habe ich Urlaub. Und als Trainer, du weißt selber nicht, ob du bleibst. Natürlich versuchst du da Feuer reinzugeben, aber das kriegst du dann nicht mehr. Dieser Funke passiert dann nicht mehr. Das ist dann super schwierig. Und deswegen dieses letzte oder das vorletzte Spiel dann an Trainer abzumachen, finde ich, ja, wär zu einfach, um das dann zu sagen, oh, der ist vielleicht nicht der richtige Trainer für den FC. Ich weiß, was du meinst, dass man bewertet das natürlich einfach so. Die Jungs geben nicht 100%, kämpfen nicht, aber wie du schon gesagt hast, das hat aber jetzt nichts mit dem Trainer zu tun. Ne? Das ist die ganze Saison schon so, dass die Mannschaft nicht ja, giftig ist, nicht den Gegner wehtut, nicht man nicht so dieses Feuer sieht. Aber deswegen wollte ich sagen, das hat, glaube ich, nichts an dem Trainer zu tun. Das war ja vorher schon so und jetzt so. Das hat, glaube ich, mit den einzelnen Spielern zu tun. Da fehlt vielleicht auch ein Spieler, der ja, so giftig ist, der eklig ist, der den anderen wehtut und der die Mannschaft dann mitnimmt. So. Das ist so, momentan ist so, ist alles schön lieb und die sind alle da. Wir sind eine Mannschaft, wir freuen uns, wenn wir gewinnen, wenn wir verlieren, dann, ja, dann ist schade, dann geht's weiter. So, da ist keiner, der auch mal seine Meinung sagt, der Stimmung da reinmacht in die andere Richtung. Und das ist so, glaube ich, das kannst du ja keinen Spieler beibringen. Der Spieler hat es oder hat es nicht. So, deswegen ist ja dann die Frage, welchen Spieler holt man, welcher Spieler fehlt der Mannschaft, um sich weiterzuentwickeln. Und da ist es dann wieder, glaube ich, das Management und der Trainer, der jetzt nächste Saison da trainieren wird, ob es Wagner ist oder jemand anders, der braucht ja dann diesen Spieler, der dieses Besondere da nochmal reinbringt.
Ja, sehe ich in vielen Dingen ähnlich und vor allen Dingen muss ich ganz klar sagen, du hast was Wichtiges ausgesprochen, es liegt nicht nur am Trainer. Wenn man zum Beispiel in der Vorwoche sozusagen schon die Leistungstests macht, im Prinzip schon die Nachsaison einleitet, den Trainingsplatz schon umbaut und schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, Kehrausstimmung am Geisbockheim herrscht, setzt man vielleicht auch nicht das richtige Signal oder ist das jetzt ein bisschen arg populistisch?
Den Vorwurf würde ich jetzt nicht machen, aber natürlich der Trainingsplatz, also der Einser wird jedes Jahr vor Beginn der Sommerpause schon abgezogen, weil der ist ja dann nicht mehr zum Trainingsauftakt fertig, ne, und die wollen ja dann nicht, dass der erst im Herbst wieder fertig ist. Also das ist jedes Jahr so, dass man morgens, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich komme morgens zum Trainingsplatz und der Platz ist weg und ich erschrecke mich immer jedes Jahr. Und dann denke ich, ach so, ist ja schon wieder Saisonende. Also das ist jetzt nichts Neues. Ja, interessant ist ja wirklich, dass das in der Mannschaft zu stecken scheint, denn also wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, dass die Spieler ja überwiegend für sich selbst spielen. Wir haben eine Kwasniok-Phase gehabt, in der wirklich der Kontakt zur Mannschaft, also zwischen Trainer und Mannschaft, völlig abgebrochen war. Ja, darum ging es ja, es ging ja nicht darum, dass man jetzt irgendwie mit Wagner eine neue Taktik wollte oder eine neue Art zu spielen. Darum ging es ja gar nicht. Es ging darum, dass es einfach so nicht mehr weiterging, menschlich. Und trotzdem hat man das der Mannschaft eigentlich in der Kwasniok-Zeit gar nicht wirklich angesehen. Also die haben ja, trotzdem sind die gelaufen, haben ordentlich gespielt. Aber es ging halt so nicht weiter. Und klar, wenn man sich jetzt mal im Kopf durchgeht, wer ist da der emotionale Anführer, wer haut dazwischen, wer sagt mir Stopp, dann ist natürlich Marvin Schwäbe ist ein super Typ. Keine Frage, auch einer, der Verantwortung übernimmt, aber das ist natürlich keiner, der dann mal, bei dem es dann mal richtig hässlich wird, ne? Der mal irgendwie in der Kabine in die asoziale Kiste greift oder so denkst, jetzt habe ich irgendwie eine Katastrophenhalbzeit gespielt, gleich schmeißt er mich vor die Wand. Das passiert halt nicht. Ja. Und darum muss man womöglich wirklich mal bei der Kaderzusammenstellung ein bisschen mehr darauf achten, auch mal einen zu holen, der bereit ist, dem Gegner zu sagen, mir völlig egal, ob du jetzt hier besser bist. Ja, irgendwann tut es halt mal weh gegen uns.
Ja.
Das habe ich gestern nicht den Eindruck gehabt.
Nee, nicht eine Sekunde.
Ohne da irgendwie zu Unfairness aufzurufen.
Ja,
also,
ja.
Aber man kann ja schon mal ein bisschen krummer spielen.
Ich glaube, Rolf Rüssmann war es mal, der gesagt hat, wenn wir schon nicht gewinnen können, treten wir ihm wenigstens den Rasen kaputt. Also, das, und er hat ja nicht die Schienbeine gesagt. Julian, was sagst du zu der Diskussion? Ich meine, wir haben da schon öfter darüber diskutiert, gerade dass so ein bisschen die Anspruchshaltung beim FC, ich glaube, das funktioniert nicht so richtig. Deswegen müssen wir uns eins teilen. Jetzt hast du die beiden Kollegen gehört, hast du noch was dazu beizufügen?
Nicht wirklich, aber es ist natürlich trotzdem so, also erstmal kann man ja sagen, das Minimalziel hat René Bart natürlich trotzdem erreicht, er hat die Klasse gehalten. Dass man jetzt im Nachgang dann gedacht hätte, dass wirklich nur 30 Punkte sogar gereicht hätten, ist was anderes. Aber für ihn ist es halt natürlich schwierig, weil er jetzt in so einer Phase schon Eigenwerbung betreiben sollte und irgendwo so ein Leistungsabfall vielleicht dann auch trotzdem normal ist, was Hans ja auch sagt, dass viele Spieler denken, ja gut, Saison ist durch etc. Aber es hilft ihm jetzt in der Phase ja trotzdem nicht. Und trotzdem haftet er, finde ich, zu sehr, dieser Quasi-Co haftet ihm zu sehr an, obwohl er ein gänzlich anderer Typ ist. Ne? Also ich glaube, viel konträrer könnten Leute jetzt nicht auftreten, was so Pressekonferenzen angeht. Aber das hilft ja nicht, weil er hätte jetzt sowas gebraucht wie eine Art Aufbruchstimmung oder zumindest so einen Statement-Sieg. Also stell dir mal vor, der hätte das Spiel gegen Leverkusen gewonnen. Da würden jetzt alle in der Nachbetrachtung noch anders über ihn reden, auch wenn es jetzt gestern 5-1 ausgegangen wäre. Aber das ist halt ausgeblieben, genauso wie natürlich dann dieser Wechselfehler von Union, bei Union. Und das führt halt einfach dazu, dass es insgesamt dann trotzdem irgendwie unglücklich gelaufen ist, finde ich. Und er selber hat ja gestern nach dem Spiel dann auch gesagt, er weiß noch gar nicht, woran er ist. Und in dieser so einem luftleeren Raum, dass er sich selber so befindet und dass jetzt auch nicht direkt der Austausch mit ihm geschehen ist, vielleicht schon mal jetzt in der Woche vorher, spricht ja auch nicht dafür, dass sie sich jetzt vollends davon überzeugt sind, jetzt wieder, dass er es machen sollte. Ich glaube, da war Kessler so direkt nach dem Union-Spiel oder in der Woche trat er noch was anders auf. Musste dann selber nach dem Heidenheim-Spiel wieder zurückrudern, weil er vielleicht auch gemerkt hat, die volle Unterstützung auch innerhalb des Clubs hat er dann doch nicht.
Wird interessant zu beobachten sein. Also ich habe in der Vorbesprechung mit Hans eben ganz kurz schon festgestellt, dass du schon einer bist, der ihm eine Chance geben würde. Wie siehst du es, die ganze Geschichte? Die Diskussion bewegt ja ganz Fußball Köln.
Er hätte ja auch Zeit.
Ganz Fußball Köln. Ja, erstmal, ich sehe das jetzt gar nicht so kritisch, wie alle FC-Fans das so sehen, dass man sagt, okay, man muss unbedingt einen neuen haben. Die Frage ist ja immer auch, wer ist denn im Markt, den man haben kann? So, das ist immer die Frage.
Wer kann das bezahlen?
So sieht es aus, ganz genau. Und das ist, glaube ich, so die große Frage. Wer wäre jetzt ein Trainer, der frei wäre, der zum FC wechseln könnte? Und und der dann auch passt zum FC? Ne? Das ist ja immer so die Frage. Und deswegen finde ich, muss man natürlich über Wagner nachdenken, weil er, ich finde, auch als er Trainer wurde, hat er schon ein paar Sachen verändert, hat El Mala nach vorne gesetzt und Kaminski links hingestellt, wo vorher keiner so daran gedacht hat, dass El Mala ganz vorne spielen kann. Und er hat das dann, haben die dann ganz gut gemacht. Deswegen war das schon so ein guter Schachzug. Und dann haben die einen Co-Trainer geholt mit Sinkewitz. Ich glaube, der Sinkewitz ist als Co-Trainer gekommen, weil er so ein Schweinehund ist. So, ich habe ja mit ihm 3 Jahre gespielt in Leverkusen. Der ist so ein Drecksack, der Mannschaft weitergeben kann. Und ich glaube, das war, und der Kessler kennt ihn ja, und das war so ein bisschen, glaube ich, der Gedanke, den als Co-Trainer zu holen, die Jungs nochmal so zu pushen, denen zu zeigen, worauf es ankommt, was für Werte wichtig sind auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Und ich finde, dann am Anfang haben sie es auch gut hinbekommen, haben schnell die Punkte geholt. Am Ende natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Luft ist raus. Ne? So, das ist, jeder weiß, okay, wir bleiben drinnen. Kein Spieler muss sich nochmal anstrengen, um zu sagen, oh, ich muss kämpfen für meinen Vertrag oder für die nächste Saison schon. Weil ich glaube, ich war ja selber Spieler und man diskutiert und man denkt, oh, kommt eh ein neuer Trainer, deswegen muss ich mich nicht jetzt 100% da reinhauen, weil der neue Trainer, da kann mich wieder neu beweisen. Und deswegen finde ich, muss man die Diskussion einfach offen lassen, mit ihm natürlich darüber diskutieren, ist er der Richtige, ist er nicht. Ich finde es natürlich auch schwierig, wenn du vorher Co-Trainer warst und dann Cheftrainer wirst bei den Spielern, dann hattest du früher so dieses, als Co-Trainer bist du ja so dieser Kumpelmäßig mehr zu den Spielern und jetzt bist du so mein Chef. Dann ich als Spieler nehme dich dann nicht so für voll so manchmal und deswegen ist das dann ganz, ganz schwierig. Aber nochmal, die Frage ist, wer wäre bereit und wer ist frei, um Trainer beim 1. FC Köln zu werden?
Wir finden einen.
Wie wäre es mit dir?
Ich habe die Lizenz nicht.
Ja, gut. Aber Co-Trainer zumindest. Ja, kann man alles nachholen mit der Lizenz. Machen ja viele im Laufe einer Saison. Ne? Mal abgesehen. Aber ist es irgendwann mal gut gegangen, wenn ein Trainer mit so wenig Kredit in die Saison gegangen ist, nach dem, was am Ende der vorherigen passiert ist? Ich kann mich seltenst daran erinnern. Eigentlich ist es immer schief gegangen. Wir hatten ja auch schon mal gesprochen, dieses 1:6 von Bremen mit Gisdol. Danach war die Stimmung ja auch komplett im Keller. Selbst damals irgendwie so ein negatives Vorzeichen, dieser Funkelaufstieg mit den vielen Niederlagen. Ne? Und immer, ich finde, also man hat ja so ein gewisses Gefühl und ich habe kein Gutes dabei jetzt.
Ich denke, du warst angesprochen. Wie siehst du das? Wie hast du es? Wie kriegst du das am Geisbockheim mit? Wird darüber diskutiert?
Über Wagner.
Unter anderem.
Also ich persönlich, ich muss immer wieder an diese Texas-Reise mit dem FC denken. Ja. Das war noch mit Baumgart und da war René Wagner war Co-Trainer und Wagner kommt aus diesem US-College-System, spricht ein überragendes Englisch, ist mit Amerikanern verheiratet und titschte da rum und guckte sich alles an und wir haben uns da den Campus angeguckt. Die haben da ja das Stadion mit 107.000 Plätzen und da trainieren Leichtathletik-Weltmeister und aus aller Welt und das ist absolut sensationell und wir liefen herum und muss man halt mal sagen, Steffen Baumgart ist halt Steffen Baumgart, der ist ja immer so ein bisschen verschlossen, sage ich jetzt mal. Und der René Wagner, der fragte die Leute und guckte sich alles an und fand alles super. Und der titschte da rum und war einfach begeistert. Und seitdem habe ich den so ein bisschen beobachtet, weil ich einfach den als Typen super finde. Der ist total offen, der interessiert sich für alles, der ist eben polyglott unterwegs und ist einfach ein richtig cooler Typ. Und als der dann jetzt Trainer wurde, habe ich gedacht, wie interessant das doch wäre, wenn man mit so diesen Faktoren wie Fleiß, Begeisterung, auch Kompetenz es in der Bundesliga schafft.
Kompetenz ist nicht
was für ein verrückter Ansatz. Aber als ich es dann jetzt so erlebt habe und diese sachliche Art, und ich habe mal, wie lustig das wäre, der René Wagner setzt sich in die PK, sagt uns gar nichts, hat überhaupt keinen Bock, weil er die ganze Zeit so die Ausstrahlung hat, ey Leute, eigentlich müsste ich in meine Kabine und müsste mal an der Mannschaft planen. Und ich denke ja dann immer so, ey Junge, ist auch besser. Bevor du hier uns blöd rumquatscht, setz dich an die Arbeit und hau einen raus. Und wenn dann aber eben die Ergebnisse ausbleiben, dann ist wieder schade. Und, ja. Und dann bin ich immer in den letzten Wochen so hin und her gerissen gewesen, hab gedacht, boah, wahrscheinlich brauchst du halt doch wieder die Dampfplauderer. Für eine erfolgreiche Bundesliga-Kampagne. Und nach wie vor bin ich an dem Punkt, dass ich ihm extrem wünsche, dass er Erfolg hat und ich auch mir wünsche, dass er Erfolg hat. Und ich glaube, das ist auch das, was Thomas Kess im Moment so ein bisschen packt. Ich glaube, dass der Kess den sehr genau beobachtet. Da steckt, wie üblich beim Kess, ein sehr guter Plan dahinter. Und Man wünscht es ihm. Und zu Sinke, das kann ich nur bestätigen. Also neulich hatten wir eine Talkveranstaltung, da saßen Sinke und Hübers auf dem Podium. Und im Publikum saß mein Sohn, der ist 12. Und hinterher sagte mein Sohn zu mir, Papa, der Sinke, ist der böse? Ich sag, der ist nicht böse, ist ein super Typ, aber der ist halt... Das ist halt ein kerniger Typ. Ne? Der ist total konservativer. Ich hätte fast Drecksack gesagt. Das ist
ja,
wirklich,
hat er ja eben gesagt.
Ja, eben. Nein, darum. Das ist eigentlich ein Trainerstab, der mir total folgerichtig und gut vorkommt. Und ich fände es total super, vor allem, wenn man sich vorstellt, wenn jetzt der nächste Umbruch kommt und es kommen neue Spieler, für die eben René Wagner nicht der ehemalige Co-Trainer ist, sondern schon direkt der Chef. Ich bin da irgendwie optimistisch. Und ja, aber wahrscheinlich auch, weil ich es mir echt wünsche.
Damit bist du aber, glaube ich, so ein bisschen in der Minderheit, wenn ich jetzt so mal... Ja, das muss ja nicht heißen, dass er falsch liegt, aber...
Oh, ich habe den Hans auf meiner Seite.
Ja, aber... Hier in der Runde mag das so sein, aber...
Hier ist 2-2.
Machen wir nochmal... Meine, heute sind wir, haben wir ja die Möglichkeit. Wir haben ja hier etwa 6.000 Leute in der Halle. Ja, ich habe sie alle gezählt. Also lachen die da.
Jetzt kann ja, der Publikumsjoker.
Also, wer möchte, dass René Wagner weiter Trainer bleibt, der soll bitte jetzt applaudieren.
Das ist ja erst die 6.000.
Ja, ja. Ja, die Mutter von René Wagner konnte leider nicht. Aber, gut, aber jetzt diejenigen, die sagen, also ein anderer Trainer wäre vielleicht die bessere Option.
Das war jetzt aber... Das war jetzt aber ein bisschen weich formuliert. Ein anderer Trainer vielleicht. Also, das ist halt, also da würde ich ja auch was applaudieren, weil ich weiß es ja auch nicht.
Also, vor allen Dingen dieses, was Christian sagte, also wir wollen ja alle optimistisch sein, wir wollen ja eigentlich auch alle möglichst wenig Trainerwechsel haben. So ist es ja nicht.
Ja.
Ich glaube nur, das ist ja auch das, was Kessler ja auch bedenken muss, vollkommen klar ist ja, wenn Wagner dann zum Beispiel mit 2 Niederlagen die Saison startet, ja. Und dann ist er zum Handeln gezwungen, dann ist Kessler irgendwann auch zwangsläufig selber extrem angeschossen. Ne?
Ja, da, aber dann sagen natürlich die ganzen, wenn es dann schief geht, da sagen natürlich alle, habe ich schon immer gesagt, wenn er mit 5 Siegen startet, dann will ich euch mal sehen. Dann sagen alle so, ja, super Junge.
Ja, ich meine, es ist ein natürliches Berufsrisiko. Das ist ein natürliches Berufsrisiko, das ist klar, aber ich glaube... für ihn selber wäre es trotzdem einfacher, wenn er jetzt nochmal einen neuen installiert, glaube ich, oder?
Weil ja. Was ich schon sagen will, ist es halt immer leicht, Pessimist zu sein. Ne? Weil Pessimist, gerade so, wenn ich jetzt sage, ja Jod, der Wagner bleibt auch nicht für immer, ich werde Recht behalten. Wenn ich sage, der Wagner wird auch nicht deutscher Meister, ich werde womöglich Recht behalten. So, darum, wenn ich jetzt sage, ey, der Wagner wird eine Ära, 5 Jahre und 3 Titel, dann werde ich 100% ganz mies widerlegt werden. Dann werdet ihr nämlich kommen und sagen, ey, du uns hier erzählt hast. Darum,
ja, okay,
es ist schwierig, beim FC zumal Optimist zu sein. Aber ich habe mir irgendwie vorgenommen, es zu sein und zu bleiben.
Ja, grundsätzlich ist es ja immer so, dass wir ja nur das beurteilen können, was wir jetzt gesehen haben. Das waren jetzt wie viele Spiele? 7? 7 oder 8?
8.
8 Spiele waren es, ja. Am Ende sind 6 Punkte dabei rausgekommen. Ja, die letzten beiden Spiele waren mit 2-8 nicht ganz so riesig, ne, was die Torverhältnisse angeht. Ansonsten war es vorher halt so im Prinzip auch nicht anders als unter Kwasniok. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo die Leute natürlich sagen, ja, was hat sich denn jetzt eigentlich so groß geändert? Und deswegen natürlich auch eine Skepsis da ist. Und ich stelle auch fest, lieber Hans hier in Köln, wir haben alle 7 Abstiege erlebt. Ne? Also wir haben das alles schon mal erlebt. Und ich glaube, man hat gar nichts gegen René Wagner persönlich, der, auch wie Christian ihn eben erklärt hat, der kommt schon gut rüber. Aber irgendwie hat man nicht so das richtige Zutrauen, wenn dann so eine Ablöse erfolgt, wo im Prinzip sich so gut wie gar nichts geändert hat. Kleinigkeiten, du hast ja auch erwähnt, dass einige Sachen sich schon geändert haben. Und vielleicht verstehst du auch den Fan, dass man da auch ein bisschen kritischer auf die Sache mittlerweile drauf schaut.
Aber was soll sich denn verändern?
Ja. Ein stabiler Bundesligist werden mit auch ein paar Highlightspielen im Laufe der Saison, finde ich, und darauf aufbauend. Also wenn man jetzt, glaube ich, mal sagt... So in 10 Jahren fragt man Leute, wie schaust du auf die Saison, nur rein ergebnistechnisch, also jetzt ohne die Entlassung, ist das so ein bisschen so eine Saison wie unter Toni Mesoldo, also da bleibt ja nichts hängen.
Ja, aber jetzt 10 Jahre nach vorne zu schauen, ist ja Quatsch, wir müssen jetzt, funktioniert das ja, doch nicht, wir müssen, glaube ich, Jahr für Jahr schauen, ne? Weil wir sind aufgestiegen, zweite Saison. Wir wissen alle, zweite Saison wird eine schwierige Saison. Und wenn dann auch noch die Eckpunkte, Eckspieler, Elmala, Kaminski vielleicht auch noch weggehen, dann hast du natürlich ein Problem. Egal, welcher Trainer dann dahin kommt. Und wenn du einen neuen Trainer holst, ist dasselbe. Wenn er die ersten zwei Spiele verliert, dann wird auch das ganze Stadion sagen, ja, war das der Richtige, warum haben wir den geholt? So, das ist so das Problem. Ich glaube, wir machen ohne Mikro weiter. Ne? Ich glaube, das ist so das Problem. So, dann, und da, glaube ich, ist es eher so, wie stellt man sich auf als Verein? Was für einen Fußball will man spielen? Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass es wichtig zu sagen, wir holen den Trainer und dann kommt der Trainer und sagt, wir stellen uns mit 11 Mann nach hinten. Wir holen den Trainer, der sagt, wir greifen alle mit 11 an. Ich glaube, beim FC wollen alle, besonders zu Hause, attraktiven Fußball sehen. Dass die Mannschaft ackert, nach vorne spielt, sich nicht noch hinten reinstellt. Und da ist es dann am Ende, glaube ich, egal welcher Trainer da ist, ob das Wagner ist oder irgendjemand anders. Und wir wollen doch sehen, dass die Mannschaft zu Hause mit den Fans Vollgas gibt. Dass sie da marschiert, egal wer kommt, ob es Bayern München ist oder Leverkusen. Wir wollen sehen, dass die Post abgeht. Und wenn die dann alles gibt, dann sagt, glaube ich, jeder Fan, boah, da ist die Mannschaft, die, so wie ich sie sehe, das ist top. Aber das ist ja das, was gefehlt hat. Besonders, ich glaube, die am Anfang der Saison hat jeder gedacht, boah, was spielen die für einen geilen Fußball? Machen, tun. Und dann ist das irgendwann, ist das gekippt so, keiner weiß warum. Natürlich, wahrscheinlich dieses Verhältnis Trainer-Mannschaft, so dass das so gekippt ist. Und diesen Fußball wollen wir wieder sehen, wo wir sagen, ey, der FC gibt Gas und dann, glaube ich, werden sie auch drinbleiben. Bin ich 100% überzeugt.
Ja, das wäre super. Und übrigens, du hast uns die Entscheidung abgenommen. Wir machen jetzt ohne Mikro weiter. Ja, ist das für euch okay? Auch für die letzte Reihe? Hört ihr uns noch? Ja, gut, sie nicken alle, sie verstehen uns noch. Wir versuchen also jetzt ein bisschen lauter zu reden. Sorry an diejenigen, die jetzt das ganze Audio ertragen mussten. Wir werden das in der Nachbearbeitung noch ein bisschen versuchen zu machen, aber manchmal ist die Technik ja, ne? Das wissen wir ja alle. Ja, beim FC, du hast ja gerade den Vortrag auch von Hans gehört. Das heißt, mehr Zutrauen auch jetzt mal in die entscheidenden Leute. Vielleicht kann man auch mal so in die Bewertung der Saison allgemein. Also wenn du jetzt, Trainer müssen wir jetzt, haben wir jetzt gerade ja schon besprochen, man muss ja auch mal auf Thomas Kessler einen Blick werfen, der natürlich unheimlich viel Lob abbekommen hat für seine Einkäufe. Auf der anderen Seite aber jetzt, was den Trainer angeht, da sind die Leute ja schon ein bisschen am Diskutieren. Wie nimmst du ihn zurzeit wahr und hat er momentan so, ja, eigentlich seine schwierigste Zeit, seitdem er das macht?
Ja, wir haben nach dem oder im Saisonfinale beim Aufstieg haben wir immer gesagt, wie willst du eigentlich mit der Truppe, selbst wenn es klappt, wie willst du mit der Truppe Bundesliga spielen? Und dann haben wir immer gesagt, gut, da muss ein riesiger Umbruch her. Und es war gestern wieder so, ich glaube, Startelf, 8 von 10 Feldspielern waren neu. Und das muss man schon sagen, die ganze Saison über hast du ja komplett mit Zugängen bestritten. Und das, finde ich, spricht auf jeden Fall für den Kess, der das ja auch gut moderiert hat. Ob das jetzt alles Granaten waren, die er geholt hat, ist schwierig. Er hat natürlich viele Leute geholt, die gar keine Bundesliga-Erfahrung hatten. Das waren Leute, ich meine, so ein Lund, der hat zweite Liga Italien gespielt. Wahrscheinlich kannst du in der zweiten Liga in Italien allein mit diesem Tempo alles ausgleichen, was dir sonst fehlt. In der Bundesliga ist das schwierig. Dann hast du so einige Kandidaten, die hat sehr körperlich, auch sehr Bolognese, der für mich eine riesen Saison gespielt hat, aber das ist ja ein klassischer Athlet, der aus einer unterklassigen Liga kommt. Und dann kommt er halt nun mal in die Bundesliga. Das ist ja jetzt wirklich, das ist ja kein Mickey-Maus-Wettbewerb, gerade als Aufsteiger. Insofern fand ich schon bemerkenswert, dass dieser Kader sich in der Liga gehalten hat. Und jetzt ist so ein bisschen meine Vorstellung, dass du einen ähnlichen Umbruch brauchst. Wahrscheinlich sitzen wir in einem Jahr hier und die spielen am 34. Spieltag schon wieder mit 6-9 in der Startelf. Dass du sagst, du musst dich jetzt, du hast die Klasse gehalten, du musst dich jetzt auf diesem Niveau Bundesliga, ja, unteres Tabellendrittel, musst du dich stabilisieren, was am Kader machen und dann mit bisschen Glück womöglich langsam rauskommen. Aber ne, wie ja schon gesagt, du weißt ja gar nicht, wie du halten kannst. Also wenn jetzt wirklich Elmala und Kaminski weg sind, da bin ich ja so ein bisschen auch am Ende meiner Fantasie, ja. Was denn das Offensivkonzept sein soll. Und darum, aber ich finde, der Kessler hat es jetzt gut hingekriegt, aber auch er muss sich entwickeln. Auch er muss jetzt schauen, wie er die nächste Stufe erreicht.
Ja, da gehört natürlich die Trainerfrage auch zu, aber auch alles andere. Ich meine, wie nimmst du ihn jetzt auch wahr? Auch, er hat ja auch die Entscheidung getroffen, letzte Woche diese Heidenheim-Geschichte, noch nicht den Trainer zu verkünden, scheinbar. Meinst du, er wartet wirklich noch ab und hat sich noch nicht entschieden oder ist das nur rein taktisch?
Ich glaube, das weiß Christian besser, aber ich finde auf jeden Fall, dass er da ein bisschen zu sehr rumgeeiert hat, weil erst hat er durch die Blume schon gesagt, dass er bleibt, finde ich. Ich habe das so relativ klar rausgehört und das hat er dann selber wieder einkassiert.
Ja.
Aber ich glaube, nochmal kurz zu den Transfers, was er auch zum Kaminski gesagt hat, falls er jetzt geht, so, da hat er so nach Motto gesagt, das ist ein Spieler, der ist besser als unsere Mannschaft und es ist klar, dass er nach höherem strebt. Das ist, muss natürlich so dieses Langzeitziel von Kessler sein, dass du irgendwann so eine Mannschaft hast, wo du sagst, okay, die wollen gar nicht mehr die nächste Stufe woanders machen, sondern wollen beim FC bleiben. Aber ich glaube, das ist ein Prozess von locker 2 bis 3 Jahren, so ehrlich muss man sein. Und dann brauchst du halt auch diese Einnahmen von Elmaler, von Kaminski und dann hättest du ja so einen Pott aus, ich sag jetzt mal 60 bis 70 Millionen, wenn es gut läuft. Und da muss er natürlich dann auch richtig liefern. Also ich glaube, der wird diesen Sommer genauso gefragt sein wie letzten. Da gebe ich ihm recht, alleine durch diese Anzahl an Leihspielern, die du ja hast, die du jetzt doch nicht holst, Lund, Schenke noch auf der Kippe, Pusey, keine Ahnung. Also das ist ja alles, alles noch in der Schwebe. Ja, alle, ja, vielleicht schickt er auch viele nach Hause, aber ja, das ist halt das.
Das wird jetzt noch eine spannende Frage, zu schauen, wen man jetzt nach Hause schickt oder eben nicht, weil du eben viele Leihspieler hast, aber du hast gerade noch mal Elmaler erwähnt und ich meine, da muss man aber natürlich den einzigen positiven Aspekt gestern, das war ja schon ein Traumtor, wie er da den Bayern allen davon rennt, ne? Also das sah richtig gut aus und vor allen Dingen das Ding im vollen Lauf dann noch macht gegen Neuer, ne? Ist ja auch nicht die einfachste Aufgabe, ne? Also hat er super gemacht und einer hat geschrieben gestern, ist noch mal 10 Millionen teurer geworden durch dieses Tor, aber das ist ja auch der Punkt im Prinzip. Ohne den 13 Tore, Assists, wo wäre der FC da? Nicht 14. Ne?
Ja, aber man hat ja nicht damit gerechnet, ne, dass Elmaler jetzt Anfang der Saison so einschlägt. Man hat gedacht, okay, man hat den jungen Spieler von Viktoria Köln geholt und man entwickelt den langsam. Und dass er dann durch Einwechslungen auch immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat, die Tore gemacht hat, war natürlich Gold wert, dass er so viele Tore gemacht hat. Das, lass uns nicht darüber nachdenken, was wäre, wenn er jetzt nicht da wäre und wir hätten diese 13 Tore nicht gemacht. Aber es ist einfach so, vielleicht hätte dann jemand anders gemacht. So ist ja Fußball, ne?
Ja, aber es verändert ja völlig jetzt den FC generell, wenn er jetzt verkauft wird. Ne? Das ist halt jetzt die Frage, wie lange dauert das jetzt?
Ne? Ja, aber 100%. Ich glaube, wie er schon richtig gesagt hat, Kessler wartet natürlich, ob Elmaler im WM-Kader steht oder nicht. Das macht natürlich auch nochmal was. Ne? Wenn er bei der WM dabei sein sollte, dann kann sich da natürlich auch nochmal was ganz anderes entwickeln von den, wir reden ja 40 Millionen, 50 WM dabei, dann geht es vielleicht 60, 70 Millionen. So, wenn er da nochmal vielleicht auch noch Einsatz hat, Tor macht, da weiß man nicht. Aber für den FC wäre es natürlich schon wichtig, auch zu wissen, für den Trainer, kann ich mit Elmaler planen, kann ich nicht mit Elmaler planen. Aber ich würde einfach sagen, auch Herr Kessler hat, glaube ich, eine sehr gute Transferphase gehabt und man muss ihn einfach, glaube ich, vertrauen, das Vertrauen geben und sagen, ey, mach mal diesen Sommer wieder, weil der hat ja gute Leute geholt. Hat doch keiner mit gerechnet, diese ganzen Leute, die er geholt hat, ob ausgeliehen oder nicht, junge Spieler, dieses Vertrauen muss ihm wiedergeben und nicht immer nur direkt denken, so, ja, das wird eine schwierige Phase. Natürlich, das ist ja sein Job. Jeden Sommer, jeden Winter schwierige Entscheidungen zu treffen. Manchmal kommen Entscheidungen, die werden auch für alles sagen, so, ey, warum hat er den geholt? Das ist eine Pflaume. Hat er einen Fehler gemacht und so. Und ja, das gehört aber dazu. Ne? Das ist ja, der ist auch noch jung und so. Auch die Erfahrenen haben ja Fehler gemacht. Uli Hoeneß hat Fehler gemacht. Und deswegen sollte man, glaube ich, ihm einfach diesen Rückhalt geben, dass er diese Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, dass er gute Entscheidungen treffen wird für den FC, weil er auch nochmal anders verbunden ist mit dem FC. So, das ist, das glaube ich, das macht auch nochmal was aus. So, der will, nicht nur 100% da rausholen, sondern 120, 130 rausholen. Und da glaube ich einfach, dass er was Gutes aus seinem Zauberhut rauszaubern wird und dass wir den nächsten oder die nächsten guten Spieler da sehen werden. Und dass es schwer wird, die Saison, das sage ich 100%. Zweites Jahr super schwierig. Egal, ob El Mala bleibt oder nicht, wird es eine schwere Saison. Und da brauchen wir noch, glaube ich, noch den einen anderen, den wir dazu holen.
Ja, also zumal ja auch schon, Julian hat es ja angedeutet, Kaminski auch nicht ganz sicher ist, dass der bleibt. Ne? Da sind ja auch schon erste Anzeichen, die da hindeuten, dass er eventuell zwar verpflichtet wird, aber dann direkt weitergeht, weil er ja diese Ausstiegsklausel hat. Ja, hast du was gehört? Gibt es da was Neues?
Nee, aber hättest du zum Saisonbeginn gesagt, okay, der Kaminski kommt zu einem Aufsteiger, als ja nun mal frisch gescheiterter Nachwuchsstar und nach einem Jahr sind wir in der Liga geblieben, der hat eine super Saison gespielt und man verkauft ihm 15 Millionen Gewinn weiter. Wir sind ja so ein bisschen daran gewöhnt worden, dass beim FC keine Transfers mehr sitzen. Dass die nun mal jetzt so funktioniert, das ist ja eigentlich auch der Lauf der Dinge und nichts, wo man jetzt in Tränen ausbrechen müsste. Mhm. Obwohl es natürlich ein überragender Typ ist, auch als Charakter. Also wir haben im Sommertrainingslager erstes Interview, da hat er uns verzaubert, der Junge. Der stand da bei 35 Grad in Österreich, hat nach dem Training uns gesprochen, der Typ war völlig fertig und hat irgendwie nur erzählt, wie happy der ist, dass er da ist und hat wirklich gestrahlt und alle wollten ihn eigentlich in den Arm nehmen und sagen, super, dass du da bist. Und dann spielt er so eine Saison. Also das war ja wirklich, und das sind ja genau die Spieler, die man auch mal sehen will.
Das verwundert deswegen, weil der vorher in der Traumstadt Wolfsburg war. Ne?
Ja, du musst den Hans fragen. Also.
Du warst ja auch da.
Ich war 6 Jahre da.
Ja. Hast du auch da gelebt? Oder?
Ich habe auch da gelebt.
Ah, da warst du aber einer der wenigen, ne? Oder?
Es gibt Leben in Wolfsburg.
Das ja, war auch. Bei mir war es ja immer so, egal wo ich gespielt habe, da habe ich auch gelebt. Und warum soll ich woanders hinziehen? Für mich, man muss das ja immer so differenzieren. Damals, als ich zum VfL Wolfsburg gewechselt bin, war das alte Stadion noch da. Die Kabinen sahen aus wie Turnhallen so mäßig. Und das war alles so am Kommen. Und für mich, das war meine erste Station als Erstliga-Profi. Und für mich war das top. So, ich hatte meine Ruhe, ich konnte mich da entwickeln.
Die hat man da.
Und das war echt, echt gut. Natürlich, wenn man, ich muss die Geschichte erzählen, wenn man in Köln groß wird und dann nach Wolfsburg wechselt, war es schon so komisch. Ich sag, wo bin ich hier? So war schon eine andere Welt.
Kulturschock.
So, die haben ein Einkaufszentrum damals gebaut und dass die das dann alle gefeiert haben, habe ich schon gedacht, so, okay, ist was anderes, aber ja, es war einfach so. Und ja, aber für mich war eine 6 Jahre schöne Zeit bei dem Verein gewesen, schöne Menschen kennengelernt. Deswegen bin ich schon glücklich, dass ich da spielen durfte.
Das erste Spiel, was ich vom Hans gesehen habe, war auf der Asche Winfriedia Mülheim. An der Piccolomini-Straße hin, an den Gaskesseln. Und ich weiß, mit meinem Vater war ich beim Spiel, hab gesagt, hier, die Mülheimer, die haben hinten einen drin, ein junger Typ, ist eine Sensation, warte mal ab. Und mein Vater sagt, körperlich zu schwach.
Ja, das hat mein Vater
gesagt. Das musst du mal wieder darauf ansprechen. Das war hinten raus, war schon lange ganz okay,
die Karriere. Deswegen bin ich nicht zum FC gekommen. Der FC war immer, der Trainer hat immer gesagt, körperlich zu schwach.
Ja, siehst du.
Und dann haben andere mich genommen.
Flocke wollte dich.
Das stimmt.
Heinz Floh wollte dich.
Ja, weil er hat natürlich direkt gesehen, dass du Fußball spielen konntest.
Ja, ja. Das stimmt.
Aber ich muss auch mal unpopuläre Meinung dazu, weil jetzt immer alle gesagt haben, Wolfsburg soll absteigen. Ich finde, von den drei Mannschaften gehört für mich Wolfsburg am ehesten in die Bundesliga.
Meinst du jetzt nur die Mannschaften oder so generell?
Ja, also wie ich mit der Bundesliga groß geworden bin, war Wolfsburg immer da. Erstes Auswärtsspiel, glaube ich, sogar beim FC 97, 5-3 für den FC. So Roy Präger, Juskowiak und also diese ganzen Granaten, das war für mich so, gehört für mich zur Bundesliga.
Also ich als 1. FC Köln bin noch gegen die aus dem Pokal geflogen, da waren die Zweitligist.
Also 95, ja.
Ja, 95, Salz in unsere Wunden, ja.
Ja, ja gut, ja. Ich meine, wenn man die Truppe sieht, dann denkt man natürlich, dass es eine Bundesliga-Truppe ist und trotz allem... War nicht davor, die Diskussion um Wolfsburg zu versachlichen.
Ja, ja, okay.
Okay. Ja,
Aber trotzdem 2-2 diesmal auch. Ne? Haben sie es ja auf meiner Seite hundertprozentig.
Ja, wie auch immer.
Auf jeden Fall gibt es gute Spieler, die man zum FC holen kann.
Ja, das
kann man auch. Da hätten wir ja vielleicht noch ein paar mehr holen können, wenn die absteigen. Ich könnte ja noch absteigen. Ne? Also ist ja, ja nicht sicher. Ne? Also heute wird ja dann feststehen, wer dann letztendlich dann der Relegationsgegner ist.
Europa, das wäre doch schön. Armageddon, herrlich. Boah, das
Armageddon, ja.
Ja, das könnte sein. Also damit verlassen wir auch mal für ein paar Sekunden den FC. Habt ihr gestern auch so da schon mal ein bisschen hingeschaut auf den Abstiegskampf? Also St. Pauli, da habe ich mir schon ein bisschen mehr von erwartet, ne? Dass die da so vielleicht ein bisschen mehr noch bringen.
Ich hab's genauso befürchtet letzte Woche. Ich hab gesagt, ja Mann, jetzt hypen alle dieses St. Pauli-Ding und St. Millerntor wird brennen und dann fährt Wolfsburg dahin, knallt die weg und aus. Also ja. Ich war nicht überrascht, darum habe ich auch in den FC geguckt.
Habe ich auch getan, also davon abgesehen. Ja, also
nach den letzten Wochen war das für mich nicht überraschend, dass Pauli verliert, weil Pauli ist mit Abstand die schlechteste Mannschaft der Bundesliga, finde ich. Ich war halt überrascht, dass Heidenheim so früh, so schnell in Rückstand geht und dadurch hätte ich gedacht, dass sie ein bisschen den Druck auf Wolfsburg erhöhen können, wenn es bei Pauli noch 0-0 steht, aber eigentlich war es ja relativ unspektakulär gestern, aber dritte Liga war spannender.
Ja, und Viktoria Köln hat ja auch ein bisschen Zünglein an der Waage gespielt. Genau. Also, ja.
In doch kein Lobinger Geld, aber ist jetzt egal. Ja,
Respekt. Total. Da muss man eine Viktoria lassen. Das war schon stark noch.
Total off-topic. Aber ja.
Zurück zum FC. Wer war für euch der Spieler der Saison? Jetzt bin ich gespannt.
Für mich?
Ja.
Ja, El Maler. Aber gut.
Hätte ich auch Kaminski gesagt.
Also nein, wir haben im Trainingstag am Sommer gestanden und haben eigentlich immer nur die Handys draußen gehabt, weil jede Aktion im Training war geniehaft. Also ich habe mit Guido Ostrowski vom FC-Radio, von Radio Köln, der hat irgendwann angefangen, so Clips am Handy zu machen, hat die mit Musik hinterlegt. Wir haben die uns immer untereinander hin und her geschickt und auch immer nach Hause geschickt und gesagt, Freunde, wir haben einen Auserwählten. Das ist so. Und es ist ja dabei geblieben. Wir haben es doch gesehen. Das Tempo, das Dribbling, das ist doch unvorstellbar. Ein 19-Jähriger, der aus der dritten Liga kommt. Ja. Also ich bleibe dabei. Das ist ein absolutes Phänomen, der Junge. Ja, haben wir auch gestern gesehen.
Ja,
also, er hat den Ball ja sogar selbst gewonnen. Also der schnappt sich den. Das war ja kein Spielzug.
Nö.
Da klockert ein Ball rum, der nimmt sich, läuft allen weg. Ich meine, der Leimer hinten dran, der Leimer ist einer der schnellste Spieler der Liga. Der Typ ist ein Monster.
Ja.
Und er läuft, sagt, das ist ja der Neue, rein damit. Und aus. Also das, ja, so ein Spieler habe ich ganz, ganz selten gesehen.
Ja, es wäre schade, wenn wir das nicht noch ein zweites Jahr hätten. Ne? Also,
aber wer weiß. Also im Moment
vielleicht war es auch das letzte Tor, wer weiß es ja nicht.
Im Moment sieht es für mich sogar eher aus, als würde er bleiben. Weil... aber das ist, wie du eben sagtest, ja Stand jetzt. Wenn wir jetzt mal ausflippen und sagen, der wird jetzt berufen, Deutschland wird Weltmeister und er macht 4 Turniertore.
Ja,
sorry. Ja, ist doch, also der wird dreimal eingewechselt gegen irgendwelche Truppen bei 40 Grad. Der rennt doch auch Curaçao weg. Der rennt ja allen weg.
Da muss doch gar nicht einmal wirklich ausgebaut werden. Die brauchen dann einen Geldspeicher.
Ja gut, aber dann, wenn jetzt letzte Woche haben wir ja gehört, also es gab ja nochmal dieses Interesse aus Brentford, Traditionsverein und natürlich hat in der Premier League hat jeder Verein die Kohle bis oben hin und dann haben die 40 Millionen geboten, 40 Millionen reichen nicht, ist ja auch so, also muss man auch mal Thomas Kessler fragen, ne? Also der Thomas Kessler, wenn der den für 40 Millionen transferiert, der wird ja in seinem Leben nie wieder Ruhe haben, weil natürlich dieser Spieler ja sich entwickeln wird, weil das, der ist ja mal ganz nebenbei, ist ja noch 1,87. Ich habe das total oft, wenn ich irgendwo, ne, ich stelle mich total oft neben den. Um zu gucken, so ist das wirklich, und das ist echt eine Kante. Ne? Und dass der so abgeht, das hat man ja eigentlich nicht. Ne? Und das kannst du ja nicht lernen. Also du kannst dieses Tempo nicht lernen, den Abschluss nicht lernen, die Größe nicht lernen, das kannst du alles nicht lernen.
Die Größe nicht lernen.
Und dieser Typ, der wird eine riesen Karriere machen, wenn nichts passiert. Ne? Okay. Das heißt, den kann der Kess jetzt auch nicht für 40 Millionen verkaufen. Und offenbar, und das ist ja das Gute, ist der FC in der Lage, so einen Spieler noch zu halten. Der wird ja in Köln 1,7 noch was verdienen nächstes Jahr. Ist also nicht so, dass er am Hungertuch nagt. Dann wird es noch ein paar Sponsorendeals geben. Also er wird schon irgendwie klarkommen mit 19. Also ich habe mit 19 noch weniger verdient. Und wenn ich mir jetzt also vorstelle, der bleibt noch ein Jahr. Das wäre genau der Punkt, wo wir mal gesagt haben, ne? Schade, dass der FC noch nicht groß genug ist für einen Wirtz, ne? Um so einen zu halten. Ne? Aber das wäre ja mal ein Zeichen dafür, dass der FC wirklich einen Schritt gemacht hat. Weil im Moment gibt es das Interesse aus der Bundesliga von Dortmund. Dortmund zahlt aber nicht die 50 Millionen plus.
Das wäre ein absoluter Rekordtransfer für die.
Machen die auch nicht. So, und darum sehe ich im Moment, außer eben am Ende der Transferperiode, es kann ja immer sein, dass Real Madrid irgendwie durchknallt und sagt, ja gut, den wollen wir jetzt haben. Weil so wie der gestern abging...
Ja, das hat man sicher gesehen, auch wenn, weil die gegen die Bayern gespielt haben. Ja. Ne? Da würden ein paar Scouts gesehen haben, die vielleicht noch nicht hingeschaut haben, die normalerweise auch vielleicht den 1. FC Köln meinen.
Dann sollten die aber entlassen werden, wenn die den Namen Elmaner nicht kennen.
Du, Real Madrid, ich weiß nicht, ob die beim 1. FC Köln
einen Ansatz sehen. Wenn ein 19-Jähriger, also es gibt nur einen 19-Jährigen in den Top 5 liegen, der mehr Tore gemacht hat, und das ist Lamine Jamal. Also wenn man dann den Namen Elmaner nicht kennt, dann hat man, glaube ich, viel falsch gemacht.
Und er spielt ja in einer Truppe, die nicht viele Tore schießt.
Ja. Okay, dann brauche ich euch beide ja gar nicht mehr fragen, wer der Spieler der Saison ist. Oder habt ihr Gegenvorschläge?
Schweigen.
Ja, Kaminski ist natürlich ein Riesenspieler.
Kaminski ist ein Riesenspieler, er ist aber auch irgendwann mal so ein kleines Loch gefallen und Elmaner hat halt mehr diese Highlights gesetzt. Ne? Also wenn ich an den Moment der Saison denke, ist das für mich der Alleingang gegen Hoffenheim.
Plus Aches Fallrückzieher. Ne?
Okay, Scheiße, der war ja auch noch. Ja, ja, nicht ganz okay, stimmt. Okay.
Aber da hat er auch seine Füße im Spiel.
Ja, fair enough. Okay, dann sind sogar die zwei Punkte. Aber so, Elmaler hat halt diese Glanzlichter mehr gesetzt. Und Kaminski ist ja so ein bisschen mehr dieser Arbeitertyp, der auch in der 94. im Vollsprint noch den Konter einleitet. Was ja auch Wahnsinn ist. Ja. Aber ich wäre auch bei Elmaler. Und der Rest, würde ich sagen, generell zieht sich das fast so durch. Immer wieder viel Licht und viel Schatten. Also fast auf jeder Position. Auch Schwäbe hatte einige Spiele, wo ich sage, oh, ja.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Also das ist also alles so durchwachsen einfach.
Ja. Aber hat der Elmaler nicht auch so Licht und Schatten?
Oh, ja, aber
deswegen wir reden so.
Ja,
Er hatte mehr Highlights, ne, natürlich, weil er hat auch am Anfang nicht so viel von Anfang an gespielt, ne. Deswegen hat er, wenn er reingekommen ist, hatte auch nochmal den Platz gehabt, war super, aber natürlich ist, glaube ich, Elmaler der Spieler der Saison beim FC. Ich glaube, ein Spieler, der einfach letztes Jahr noch dritte Liga gespielt hat, wo keiner mit gerechnet hat und dann so auftrumpft, so die Spieler auseinander nimmt, im 1 gegen 1, im Tempo, in allem das, was er tut. Und gleichzeitig siehst du noch, dass er so viel Potenzial noch hat, noch so viel lernen muss. Und wenn er das noch hinkriegt, dann weiß ich nicht, wo der hingeht, wo der dann spielen wird.
Und ich finde, da muss halt auch sagen, klar, er hatte auch Licht und Schatten, aber er hat sich aus diesem Schatten jetzt am Ende der Saison wieder rausgearbeitet. Das muss man ja auch sagen, weil der...
War schon ab Mitte, würde ich sagen.
Ja, genau, aber so...
Da war der Trainer ja auch nicht mehr
da. Und da muss man auch sagen, das war ja mit das Erste, was Wagner sagte, er spielt bei mir immer von Anfang an. Also er wollte sich damit ja schon klar von quasi auch abgrenzen. Ja,
das war auch einer der Punkte...
Das hat Elmaler dann auch gut getan, muss man sagen. Ja, ja.
Sehe ich auch so. Ja, dann, wenn wir einmal schon bei Elmaler sind, ich meine, wenn man das allein schon das Tor gestern, aber auch einige andere, übrigens hat irgendwer gesagt, das Tor gestern ist ja nochmal sein eigener Assist. Also er hat ja praktisch einen Assist dazu mitverdient.
Ne? Also, nur beim Elfmeter sonst,
aber kann ein Julian Nagelsmann auf so einen Spieler verzichten?
Ja, der Bundestrainer kann auf so einen verzichten, wenn er Undav zum Beispiel nicht so gut sieht, dann kann er auch Elmaler nicht so sehen. Aber natürlich wie viele Spieler können mit in
26.
Kader? 26, früher waren es 23. Naja, 26. So einen Spieler zu haben oder so eine Waffe zu haben, um gar nicht zu sagen, diesen Spieler lasse ich von Anfang an zu spielen, sondern diese Waffe habe ich einfach auf der Bank. Wenn ich den brauche für die letzten 15, 20 Minuten, musst du ja eigentlich mitnehmen. Das geht gar nicht anders, weil so einen Spieler hat er ja nicht. Hat kein anderer Bundesligaspieler, der so dieses Tempo hat, dieses, ich komme in die 15 Minuten rein, mach genau das, warte auf die Aktion, die ich brauche, und dann abzugehen. Und deswegen schon musst du den mitnehmen, einfach um den da beizuhaben, und wenn ich den brauche, setze ich den ein.
Ja,
mehr nicht. So, deswegen, der muss ja gar nicht sagen, ey, ich hol dich, damit du hier vor einfach anspielst, weil irgendwas, das ist ja Quatsch. Das ist dasselbe wie der eigentlich, wo der bei Undav das sagt. So sagt er, ich brauche dich, um die letzten 30 Minuten reinzukommen und so. Das ist, glaube ich, eigentlich Elmaler, den der da mitnehmen müsste und sagen, okay, dich brauche ich für die letzten 10, 15 Minuten, wenn es 1-0 steht, für uns, der Gegner macht Druck und wir haben jetzt Platz, und dann kannst du abgehen mit deiner Schnelligkeit und das Tor machen.
Ja, also ich könnte es ehrlich gesagt nicht verstehen, wenn er ihn nicht mitnimmt, aber man muss ja da, vor Überraschungen ist man ja nie gefeit. Ne?
Ja, ich glaube, also auch weil die WM ja so lang sein wird, 55 Tage, du musst schon auch ein bisschen gucken, dass du da vernünftige Typen drin hast. Und das Said ist ein guter Typ, nach allem, was man hört. Die kenne ich ja auch aus der U21 schon. Das heißt, dass Said jetzt nur einmal und auch nur kurz bei der A-Mannschaft dabei war, das hat, glaube ich, gar nicht so die große Aussagekraft, weil die wissen, welche Art Spieler der ist. Die wissen, der kommt auch von der Bank und sagt nichts. Die wissen auch, dass der nicht von morgens bis abends bei Insta die letzten Interna aus dem deutschen Camp rausknallt. Das ist einer, den kannst du einfach mitnehmen, weil du genau weißt, was du bekommst. Und wenn ich, wie du sagst, du stehst unter Druck, hast Eckball gegen dich, dann stellst du El Mala an die Mittellinie, dann ist der weg.
Ne, ja, haben wir ja gesehen.
Ja, und das es ist ja oft die Rede von diesen Rollengesprächen, die Trainer mit Spielern führen. Ich glaube, das Rollengespräch Nagelsmann Zeit El Mala, das dauert 2 Minuten. Und dann sagt der Zeit dreimal, okay, mach mal so. Und dann fährt er mit. Ich kann es mir nach wie vor sehr gut vorstellen. Ich fände es auch total folgerichtig, hier mitzunehmen.
Ja, würde Köln auch ein bisschen was, einen Grund haben, noch mehr WM zu gucken. Ne? Aber gut, wir reden natürlich jetzt wieder über den ersten FC Köln und da sollten wir natürlich noch mal so ein bisschen schauen, wie ist es denn jetzt mit Neuverpflichtungen? Also habt ihr spezielle Wünsche? Du hast ja letzte Woche schon gesagt, du würdest zum Beispiel Cenk verpflichten und Simpson Pusey eher nach Hause schicken. Damit warst du...
ein bisschen gegen den Trend.
Ein bisschen gegen den Trend, ja, das ist wirklich wunderbar gesagt. Trotzdem, bleibst du dabei?
Ja, ich würde erstmal von vornherein, einen neuen Trainer verpflichten oder einen Trainer bestätigen.
Ja.
Das ist, glaube ich, erstmal die wichtigste Neuverpflichtung und da sollte es ja jetzt auch einen gewissen Zeitrahmen geben. Also das wird ja jetzt nicht noch 2-3 Wochen dauern.
Ja gut, das ist natürlich entscheidend, weil
also, ja,
dann kannst du...
Daran hängt ja unheimlich viel.
Ja, ne, die Neuverpflichtungen, da hängt natürlich...
Aber Schenk will ich trotzdem bei. Ich finde, das ist ein guter Typ und der Name ist einfach klasse.
Ja, schön.
Na gut.
Haben wir das.
Überzeugend, oder?
Wie war das eben? Wir versuchen es mal mit Kompetenz. Ja, haben wir gemacht, eindeutig. Ja, wie ist es bei den anderen Leihkandidaten? Wen haben wir denn sonst noch? Lund ist ja quasi schon fast entschieden, ne? Oder offiziell ist es, glaube ich, noch nicht, ne? Dass er nicht genommen wird.
Nee, aber ich glaube auch nicht, dass er bleibt.
Also gestern hat er ja auch nicht unbedingt ein Bewerbungsschreiben abgegeben, ne? Dass er bleibt. Ne? War ein bisschen sehr einfach ausgetanzt worden. Ne?
Ja, und das eigentlich, wo man ja denkt, dass einer, der so über die Athletik kommt, dann womöglich noch mal sich beweisen kann, ne? Dass die ihm nicht alle wegrennen und er dann sich mal dazwischen hauen kann. Weil eigentlich ist er eher der Spieler, der abfällt, wenn mal wieder der FC den Ball kriegt. Weil dann, da war ja...
Wenn es um Spielerische geht.
Ja, aber wir sprechen hier gegen... Die haben gegen Bayern München gespielt.
Ja, ja, das ist halt gemein.
Wir müssen ja gucken, gegen wen er da gespielt hat.
Ja,
was für Spieler da... Da haben schon andere auch schlecht ausgesehen. Ne? Das
total.
Ist, ja, die das haben ist zu einfach. So, das ist, natürlich hat er das Körperliche, aber da sind ja... Sein Gegner waren Granaten da. Ja, das ist nicht so einfach. Das sieht manchmal am Fernsehen so, ey, lauf doch da mit. Ja. Warum blockst du den nicht? Aber glaub mir, der will das machen, aber der Gegner ist einfach ein Tick besser.
Ja, also diese Formulierung so, also klasse Journalist-Formulierung, da ist so ein bisschen sehr leicht ausgetanzt worden. Also ja, nee, das sieht nur so aus.
Wobei, ist ja nicht verkehrt, weil ich finde, gegen Bayern hat er auch schon ein gutes Spiel gemacht. Also unter Kwasniok.
Ja, die ersten beiden Spiele gegen Bayern waren ja generell gut.
Ja, aber da ist ja immer so, ich war ja auch Defensivspieler, hat ja was mit der Mannschaft zu tun. Wenn die ganze Mannschaft nicht gut ist, dann kannst du als einzelner Außenspieler, dann ist es schwer. So, wenn dein Gegenmitspieler rechts oder da vorne, der Sechser, nicht dir mithilft, besonders gegen Bayern, dann siehst du eben schlecht aus. Und dann denkt man, okay, da fehlt ihm eher irgendetwas. Nein, das ist ja ein Verbund von der ganzen Mannschaft. So, besonders gegen Bayern. Und deswegen, jetzt lass uns nicht über Bayern reden, dass er da so schlecht war. Das muss man abhaken, sagen, ja, das gehört dazu. Das ist so, die ganze Mannschaft war nicht gut und keiner hat, die haben sich gegenseitig nicht geholfen, sagen wir so. Und dann, wenn du alleine stehst gegen einen, ich kann 1 gegen 1 gegen dich spielen, Bayern München, dann verlierst du was weiß ich, 80%, 1 gegen 1, ohne, mit Platz, ja, verlierst du die. Ja.
Die Entscheidung, ob einer verpflichtet wird oder nicht, wird ja auch niemals am Bayern-Spiel hängen. Davon mal abgesehen.
Das war ja auch vorher schon Thema. Aber
ich glaube, die Tendenz ist schon, weil das hat ja die Saison so ein bisschen gezeigt, es sind ja viele Mannschaften sogar zu Hause bereit, um aufsteigen wie den FC den Ball zu überlassen. Also ich muss immer an dieses Spiel in Mönchengladbach denken, wo die sich vor 54.000 Zuschauern im eigenen Stadion hinten reinstellen und sagen dem Aufsteiger, hier habt ihr den Ball. Was ja auch total gut geklappt hat, muss man leider sagen.
Also aus deren Sicht, ja.
Ja, aber ich finde den Ansatz echt problematisch. Aber ab davon wird der FC, glaube ich, schon sehr darauf achten, das Spiel mit Ball zu verbessern. Das war ja somit das Erste. Wir hatten das Testspiel gegen Fortuna, also ganz zu Beginn der Vorbereitung, wo sich hinterher der Kwasniok hinstellt und sagt, also ganz ehrlich, ich habe hier eine Menge Leute gesehen, die glauben, sie seien Bundesligaspieler, sind es aber gar nicht. Und was ich auch gesehen habe, hier ist jahrelang nicht am Spiel mit Ball gearbeitet worden. Und da habe ich so gedacht, boah, wissen wir ja Bescheid, dann können wir jetzt mal ein bisschen Vorbereitung machen. Aber es hat sich ja durchgezogen. Hat er sogar recht gehabt, er hat es halt ein bisschen ungeschickt in seiner Quasi-Art formuliert. aber du hattest riesige Schwierigkeiten am Ball. Und das hattest du ja auf der 6, das hattest du außen. Mittlerweile hast du ja ganz oft dieses Thema, dass Außenverteidiger ins Mittelfeld reinziehen, so einen verkappten Zusatz-Sechser spielen. Mhm. Und das ist natürlich bei Lund so eine Sache. Der hat ja dann Ballverluste gehabt, das war schon schwierig. Darum, ich glaube, die werden ein bisschen mehr aufs Spielerische gucken.
Da bist du ja auch bei der 6 mit Martel unter anderem.
Ja.
Auch, ne? Apropos, ja. Ich habe irgendwo gelesen, auch bei euch, glaube ich sogar, dass wohl schon feststeht, dass er nicht bleibt.
Na, er ist ja gestern nach dem Spiel jedenfalls in Tränen ausgebrochen und wurde getröstet. Das war ja wahrscheinlich eher Abschiedstränen, als dass er irgendwie gerührt war, dass die Bayern so gut sind. Oder dass der Eitekin aufhört.
Du warst aber heute auch ein Clown hier früh.
Ich bin froh, dass ich nicht im Büro sitze. Ich muss gleich wieder nach Nil.
Ah, du musst noch arbeiten heute.
Ja, doch schon.
Dann kannst du ja alles hier aufnehmen. So die Stimmung hier. Ja.
Aber die Frage ist doch, neue Spieler, die verpflichtet werden.
Ja.
Wartet Kess wirklich darauf, bis der neue Trainer da ist? Oder hat er schon bestimmte Spieler trotzdem schon im Kopf, die der haben möchte und unabhängig vom Trainer?
Das musst du jetzt mal beantworten.
Ja, du.
Er ist doch mehr an.
Ja, an du bist doch der Profi.
Ja, ich würde sagen, als Verein, ich würde jetzt nicht nach dem Trainer schauen, weil meistens ist es ja immer so, der Trainer kommt und dann sagt er, ich will so und so spielen. Und wenn du den rausschmeißt, dann kommt der nächste Trainer und der will eine andere Philosophie spielen. Dann hast du die Spieler nicht dafür. Deswegen, ich glaube eher, dass der Verein so die Vorgabe geben muss, sagt, ey, wir holen den Spieler, wir wollen so ein Fußball spielen und danach hole ich den Trainer dafür, der diesen Fußball auch spielt. Also
im Optimalfall hast du am ersten Spieltag neue Spieler und auch einen Trainer.
Ja, nicht am ersten Spieltag, natürlich, ja. aber Kess muss sich ja jetzt schon trotzdem Gedanken machen, auch Spieler, die haben wollen und wo die auch schon ein bisschen am Verhandeln, der kann ja nicht warten, sagt, ey, wir haben noch keinen Trainer, deswegen warte mal, dann ist der Spieler ja auch weg.
Ja, ist ja auch richtig. Ja. Ist ja dann, soll auch die Vereinsphilosophie mehr sein, nicht die Trainerphilosophie. Genau. Das ist klar. Aber
wird der Kess auch so machen. Also der Kess wird niemals sagen, der Trainer kann sich hier die Mannschaft aussuchen.
Das war ja früher so.
Haben wir beim FC oft erlebt. Ne? Und plötzlich hast du dann Trainingsgruppe 2. Aber das wird es
nicht geben.
Das Ding wird wahrscheinlich, das weiß ich, wie du das beurteilst, in einem WM-Jahr. Mein Gefühl ist, dass der Trend dazu geht, dass die Premier League und auch die großen Clubs jeden Spieler, der 16 Jahre plus ist, auf der ganzen Welt scouten und erstmal holen und verleihen. Und dass du mittlerweile kaum noch Spieler wirklich kaufen kannst, sondern dass du am Ende der wenn man sich den HSV anguckt, die sich ja den Kern ihrer Mannschaft eine Woche oder ich glaube sogar nach Saison, nach dem ersten Spiel zusammengeliehen haben. Ja. Und ich glaube, das wird so ein Thema sein, dass du deine Mannschaft ganz kurz vor oder sogar nach Saisonbeginn noch entscheidend verstärkst durch so Leihgeschäfte. Und vielleicht durch die WM wird es dann noch später. Darum, ich finde es jetzt schon irgendwie den Gedanken frustrierend, dass man jetzt Wochen und Monate lang den FC beobachtet und hier ein Transfergerücht und dann Trainingslager und plötzlich ganz am Ende, bupp, hast eine Achse von Leuten, die du gar nicht im Schirm hast.
Aber dann hast du auch zu tun, hast gut zu schreiben.
Ich bin immer froh, ich habe es zu tun.
Ja, letztendlich für dich hat er recht, ist positiv.
Guck mal, dann kommt in der Rückrunde kommt plötzlich ein Simpson Pusey aus dem, der kommt ja nur mal aus dem Nichts. Ne? Ja. Da kommt ein 20-Jähriger aus dem Nichts, der hat bei Celtic Glasgow nicht gespielt und plötzlich kommt er an Und ich weiß noch, wir waren in Heidenheim, da waren es minus 5 Grad, Schneegestöber. Der hatte, ich glaube, ein Training mit der Mannschaft gemacht. Die kam direkt aus Spanien, spielt erste Elf. Und weißt du, da steht der hinten drin und macht erstmal den Fuß auf den Ball und guckt und spielt so die ersten drei Bälle mit der Sohle. Und wir haben uns so auf der Tribüne, wir haben uns so angeguckt, so, was ist das? Und haben natürlich direkt gesehen, das ist was Besonderes. Aber hättest du mir letztes Jahr im Sommer in der Vorbereitung gesagt, ja, übrigens, die Viererkette am letzten Spieltag, da läuft Cenk und Simpson Pius, ich sage, was sind das für Leute? Also, darum, es ist, finde ich, ganz schwierig vorherzusagen, wie der Kader aussieht am Ende des Sommers.
Ja, das können wir jetzt noch gar nicht sagen. Also wie gesagt, wir stehen erstmal davor, wir sind 14. geworden, Tabellenplatz 14, sind nicht abgestiegen. Das ist ein Erfolg im ersten Sinne, muss man auch mal ganz klar unterstreichen. Auf der anderen Seite, ja, bis nicht erstmal ein neuer Trainer gefunden ist, bis nicht diese ganze Transfer...
Ein neuer Trainer hier, ne?
Das ist ja, dieses ein neuer Trainer sicher.
Ein neuer Trainer. Ich sage mal so, er ist ja jetzt Interimstrainer und wenn so, er dann Trainer wird, ist er ja quasi
also
der neue Trainer.
Also
es
wird ja dann auch offiziell verkündet.
Also so war es jetzt gemeint. Also
ja, oder? Ja,
also so ein es ist ja noch nicht offiziell verkündet. Also
nein, aber deswegen meinst du, also wenn es eine dauerhafte Personalie ist, dann würden sie es ja auch offiziell verkündigen.
Also ich lasse mich einfach mal überraschen, was da jetzt kommt, weil ich glaube, jetzt ist das wahnsinnig schwer zu beurteilen. Also auch mit den Neuverpflichtungen. Wir können natürlich sagen, was wir brauchen, ne? Also die halbe Mannschaft von Bayern München so ungefähr. Ne? Aber jetzt mal ernsthaft, also, du weißt schon, was du benötigst.
Aber da fängt es ja schon an, wenn jetzt wirklich Kaminski und Elmaler auch noch weg sind. Also du brauchst sowieso weiter viel Tempo, du brauchst
alles, ja,
mehr Spielstärke im Zentrum, du brauchst bessere Außenverteidiger, du brauchst noch einen zweiten Neuner.
Ja,
also. Ich finde, Innenverteidiger haben wir genug.
Innenverteidiger haben wir genug?
Also, ja.
Deswegen wird es ja auch Simpson Pius hier abgeben, ne?
Nee, da, wirklich?
Nein, das ist auch wieder
so. Ich finde den Jungen super.
Das ist natürlich auch wieder so eine Geldfrage, aber das ist ja, wenn du hast ja eben gesagt, die Entdeckung der Saison, wenn du jetzt sagst, rein wirtschaftlich Enttäuschung der Saison, muss ja schon sagen, das ist ein Vandenberg. Also, alter hin oder her, aber der hat ja mehr als 8 Millionen gekostet.
Ja. Ja gut, da ist natürlich noch Entwicklungspotenzial.
Klar, aber du...
Aber von dem, was du erwartest hast, bin ich bei dir, natürlich eine Enttäuschung. Das kann man aber erklären bei ihm. Er hatte ja letztendlich eine lange Verletzungsphase, ganz am Anfang schon mit der Schulter, was er sich, glaube ich, in Wolfsburg geholt hatte, genau. Und danach ist er ja nie so richtig ins richtige Fahrwasser gekommen.
Er kam, ne? Er kam also, ja schon verletzt. Das war ja auch
der
das.
Der kam auch verletzt, ja, genau.
Das war
ja
der Rückstand. Ich finde, man sieht ihm an, was Kessler ihm gesehen hat. Also er hat ja ein Auge, steht gut, hat auch ein ganz schönes Passspiel. Wobei es ja plötzlich hieß, Cenk spielt Pässe, die Vandenberg nicht spielen kann.
Ja, sag ich ja.
Aus. aber
sagst du? Ja, zum Beispiel
ja.
Den Pass gegen Einheim spielt er nicht. Vor dem 0-1.
Der Cenk musste ja erstmal den Ganzkörperkrampf loswerden.
Ja, das kommt noch hinzu.
Also diesen was ihm ja quasi auch etwas angedichtet hat.
Oder er muss den quasi auch loswerden, das weiß man
ja
nicht.
Ja, genau. Das haben wir ja dann am Ende auch irgendwie geschafft. Ne?
Nein, aber Vandenberg ist, ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen, dem hat man, also ich finde, man sieht ihm an, dass dem in der Jugend sehr oft gesagt wurde, dass er der Größte ist. So, und er ist natürlich auch U21-Kapitän. Die Niederländer, die haben immer ja auch so eine Haltung, dass sie ja schon auch den Fußball ein bisschen eleganter und cooler spielen als jetzt wir alle zum Beispiel in Deutschland und so. Und ich finde, manchmal hat der so einen Habitus. Was natürlich, wenn der Bundesliga spielen will, gar nicht schlecht ist. Ne? Wenn du die ganze Zeit sagst, ich bin klar, mein Herz ist rein und so, das hilft ja auch nicht. Aber ich glaube, er ist ein bisschen zu hoch eingestiegen. Und da vielleicht und so, muss er sich da mal einrufen.
So athletisch finde ich es auch.
Ja. Ne? Ja. Darum, das ist vielleicht so eine Frage von Trainingseifer.
Also Hans war schneller, würde ich sagen.
Ja, schnell müde. Aber so ein junger Spieler, wie du schon gesagt hast, ich glaube, da gehört auch so ein bisschen auch manchmal auch Zeit, Geduld, muss ihm dieses, was ich immer finde, wir holen immer Spieler, auch die jung sind, und wir erwarten, dass sie sofort funktionieren. So. Manchmal ist es so, erwarte ich, dass ein Trainer oder ein Verein den Spieler besser macht oder dahin bringt, so, dass er, weil, wie du schon sagst, man sieht, dass der Junge was hat, dass er schon Qualität hat, und jetzt kommst du darauf an, dass ein Trainer den da hinführt und ihm diese Qualität auch rausholt aus den Jungen. Und da glaube ich, und das ist ja dasselbe, so, ich glaube, der FC hat doch auch gute junge Spieler. So. Jetzt ist die A-Jugend fast jetzt wieder,
steht's?
Ich glaube... Okay, ich hätte gesagt, fast wieder im Finale, aber ja, zum zweiten Mal, da müssen ja keine Voll, da sind ja, kannst du mir nicht sagen, dass da nur Vollblinde rumlaufen. So, da müssen ja, und da, und die musst du, kannst du nicht erwarten, dass die in die erste Mannschaft kommen und direkt funktionieren. Du musst die ja dahin bringen, mit Training, mit Gesprächen und wie sie sich darauf einstellen müssen. Und das, glaube ich, ist immer so, wo wir immer natürlich, der FC hat nicht die Zeit, weil wir wollen, dass sie nicht absteigen. Man muss natürlich, müssen die Spieler funktionieren. Aber ich glaube, wenn du dann so welche im Hinterhand hast und dann wie im zweiten Jahr, ich glaube, dass der im zweiten Jahr vielleicht auch kommen wird.
Ich glaube, das war auch ein Quasi-Hock-Thema. Weil ich glaube, dass ein junger Spieler extrem auf diese Verlässlichkeit angewiesen ist. Und ich glaube, der Kwasniok, der ja seine Qualitäten hat, der ja auch einen super Start, und zwar Hinrunde wie Rückrunde, beschert hat und diese Aufbruchstimmung konnte, der konnte ganz viele Dinge. Aber was er, glaube ich, nicht konnte, war eine Ansprache zu haben, dass er Vertrauen aufbaut. Und ich glaube, das braucht gerade junge Spieler brauchen das, oder auch gerade neue Spieler, das ist ja in diesen Umbruchszeiten so, die müssen morgens zum Trainingsplatz kommen und da muss der gleiche Trainer wie am Tag davor stehen. Und der muss eine ähnliche Ansprache haben, der muss irgendwie, du musst wissen, wo du dran bist. Und da finde ich, ist zum Beispiel Wagner überragend. Mhm. Wagner hat einfach, der hat seine Sachen hintereinander und du hast wirklich den Eindruck, das ist ein Typ, der sowas wie Zuverlässigkeit ausstrahlt. Ich glaube, das könnte auch dem FC echt helfen, so ein Trainer.
Also wir hören schon raus, er bleibt Trainer, ne?
Ja, ja, zumindest er votiert dafür.
Ich entscheide das ja gar nicht.
Nee? Ja, ja, ich hab schon den Kommentar vor mir morgen.
Ja, ich sehe ihn auch schon vor mir. Er schreibt ihn ja gleich noch, bin mal gespannt.
So, und nun kommen wir zu den Zuschauerfragen. Die Zuschauer haben halt, wie gesagt, kein Mikro gehabt oder wenn, dann jedenfalls keines, was man verständlich in den Talk hätte einbauen können, technisch. Deswegen von hier nochmal zusammengefasst die Fragen. Der Zuschauer Ralf hatte die Frage bezüglich der Trainersituation, ob es eine Lösung wäre, dass René Wagner weiter Trainer bleibt, aber unterstützt durch einen externen weiteren Berater, der beim 1. FC Köln dann fest angestellt ist, der da auch Friedhelm Funkel heißen könnte. Und die Runde hat dazu natürlich Stellung bezogen.
Aber super, super spannende, interessante Frage. Es ist ja von der Frage her, die du gestellt hast, wäre es, glaube ich, sehr, 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 sehr logisch. Ich glaube, in Deutschland ist das ja so wie, du hättest einen Coach da, so einen Mentor, so ein bisschen da. In Deutschland ist das ja nicht so üblich. In Amerika, woanders ist es schon üblich, dass du jemanden hast, den du da hast, der dich coacht, der, mit dem du dich austauschen kann, der so ein bisschen alles so überblickt und mit dir dich unterstützt, um da reinzukommen. Weiter. Grundsätzlich, ich finde die Idee gar nicht so schlecht, aber man muss immer bedenken, wenn du einen Funkel hast, der da steht oder oben ist oder so an deiner Schulter hier so ein bisschen, dann seid ihr ja alle FC-Fans da und dann sagen, ja, da kann der Funkel das auch selber machen. Wozu brauchen wir den, wenn der Funkel dann da ist? So, deswegen ist es immer so schwierig.
Vor allem, wenn er mal 3 Spiele verloren hat.
Genau, und ist es so schwierig, wenn du auch einen Funkel hast, der dann auch selber gerne oder das machen könnte noch oder immer noch sagt, der würde das gerne machen. Wenn du einen Funkel hast oder jemand anders, der sagt, für mich ist das Ding vorbei, ich will gar keinen Trainer mehr, dann ist das nochmal wieder was anderes. Aber wenn du jemanden an der Seite hast, wo man weiß, der könnte und wenn irgendwie, dann ist immer die Frage, okay, der verliert 2-3 Mal, dann wird getuschelt, ja, dann kann der Funkel das ja dann wieder machen, würde den raushauen. Deswegen ist das schwierig, aber grundsätzlich das, was du gesagt hast, ist schon richtig. Besonders auch für junge Trainer, wenn die jemanden haben, der da an der Seite ist, der die unterstützt. Aber glaube ich, das hat Kess, glaube ich, ganz gut gemacht mit den 2 Co-Trainern. Einen jüngeren, einen erfahrenen und die den da unterstützen. Deswegen ist, glaube ich, dieses Trainerbild schon ganz rund. Das hat Kess ihn nicht alleine gelassen. Und deswegen, aber das, was gesagt, ist schon top. Eigentlich müsste das öfters geben. Ich glaube, die großen Trainer wie Nagelsmann, Kompany, die haben alle so einen Coach, haben sie auch alle, der sie beobachtet, der das Spiel beobachtet, mit denen sie sich austauschen können. Und ich glaube, das ist heutzutage ganz, ganz wichtig, weil wir haben ja, die Coaches haben so viel zu tun und du kannst ja, du siehst nicht alles. Und wenn du jemand hast, der da ist und der dich dann selber reflektiert und auch deine Ansprachen sagt, mit dir redet und sagt, das sollte vielleicht der Trainer von Frankfurt sich auch jemanden holen, der nochmal darauf reinkommt. So. So, dann glaube ich, das ganz, ganz gut. Aber,
uncoachbar.
Aber du hast schon recht, absolut.
Ja, die nächste Frage hat Manfred gestellt. Ich kenne ihn aus dem FC-Forum und er hat gefragt oder hat besser gesagt mal Statements von uns eingefordert, auch von der kompletten Runde, zu den drei Personalien Linden Meiner, Chavez, den Leihspieler von Bayern München und zu guter Letzt auch noch einmal Jan Thielmann. Das war dann auch eine etwas umfassendere Antwort, die wir uns jetzt hier anhören können.
Einiges an Hausaufgaben mitgegeben. Also fangen wir mit Meiner an. Wer will? Der Christian.
Ja.
Der duckt sich gerade so.
Ich habe gar nichts gesagt. Es war ja wirklich fast, also sagen wir mal so, wir hatten ja in der Abstiegssaison, hatten wir ja Meiner in der ersten Liga gesehen.
Ja.
Und haben gesehen, was er in der ersten Liga für eine Rolle spielt. Da hat er eine vernünftige, aber nicht überragende Zweitligasaison gespielt. Da war ich auch ein bisschen überrascht, als er so groß gefeiert wurde, als der Aufstiegsheld unter den Aufstiegshelden. Dann ist er ja so ein bisschen gestutzt worden schon. Und hat dann die Bundesliga-Saison gespielt, die jetzt ich persönlich erwartet hatte. Aber ja, das ist natürlich kein Spieler, der jetzt den FC auf ein neues Level in der Bundesliga hebt. Wobei ich mir auch manchmal nicht ganz sicher war, ob er richtig eingesetzt war. Denn gerade Linden Meiner, da musste halt voll aufs Tempo setzen. Das habe ich jetzt, manchmal habe ich mir gedacht, so ein bisschen mehr Hau-Ruck-Fußball, jetzt wie zum Beispiel zuletzt Union Berlin gespielt hat, dass du einfach sagst, komm, wir versuchen ja gar nicht, das groß aufzubauen, weil wir kriegen es nicht hin, sondern donnern die Dinger von mir aus vom Torwart nach vorn und gucken dann, was die Raketen vorn machen. Vielleicht hätte man ihm damit eher einen Gefallen getan.
Die besten Spiele hat er ja als Zehner absolviert.
Ja, hat er.
Letztes Jahr.
Also ja, in der zweiten Liga.
Ja, ja, das ist halt so eine Technologie mit der, ja, ja. In eine andere Liga, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Ne, so,
Chavez habe ich nicht verstanden, weil ich finde, wenn du einen jungen Mann holst im Winter und ihn dann nicht spielen lässt, dann verstehe ich gar nicht, was der Gedanke dahinter war. Weil eigentlich kann man ja, oder? Wenn die Bayern einen abgeben, dann ja, damit der woanders Spielzeit hat. Jetzt hat er aber nicht gespielt. Das heißt, es hat weder die Bayern noch der FC noch der Spieler was davon, wo ich den halt super finde. Also ist natürlich ein toller Spieler, sieht man ja. Also ja. Der kann ja was, wäre er ja nicht da, wo er ist. Aber ich fand so jetzt die Leihe nicht ganz logisch.
Ja, man hatte ein bisschen das Gefühl, dass er gar nicht gewollt wurde vom Trainerteam, je nachdem, wer ihn gerade hatte. Mhm. Wenn du einmal dabei bist, dann kannst du auch die Thielmann-Expertise noch abgeben, bevor ich an die Kollegen frage.
Ich habe das Gefühl, dass Jan Thielmann immer langsamer wird, so ein bisschen.
Verliert Tempo, wird alt.
Alt, ja, wenn wir ja alle, aber klar, ist natürlich eine enttäuschende Saison. Als Typ ist er genau der Spieler, den man sich wünscht. Ist ein ganz kölsch Junge ist er jetzt nicht, Trierer.
Trierer.
Aber er ist ja einer, der unbedingt will und der mutig ist. Und eigentlich genau die Art Fußball spielt, die du in Müngersdorf ja auch sehen willst. Darum, ich würde mir wünschen, dass er es besser auf den Platz bringt. Aber dieses Jahr war es nicht gerade erfolgreich, muss man leider sagen.
Ist so. Jetzt habe ich ihn arbeiten lassen. Jetzt kannst du Sachen noch hinzufügen oder andere Dinge noch, die dir noch einfallen dazu. Zu diesen drei Spielern, Meiner, Chavez und Thielmann.
Was soll man da hinzufügen? Thielmann... Wie er schon richtig gesagt hat, wird so ein bisschen, der war jung und war gut und man hält da so dran noch fest so. Und wenn man das so nüchtern sieht, war es jetzt keine gute Saison. Und ich habe auch so ein paar Spiele gesehen, wo ich so das Gefühl hatte, dass er von dem, was wir geredet haben, so diese Aggressivität, dieses hundertprozentige Willen so manchmal gefehlt hat. So. Der ist dann so ein bisschen mitgetrabt, auch mit seinem Mann mitgetrabt und hat geguckt, dass er geschossen hat. So, und Aber wieso das ist, das kann ich gar nicht bewerten, weil ich bin ja nicht beim Training da, aber das ist ja das, was wir nur sehen. So, ja, ne? Das ist, und da, dass er eine Qualität hat oder hatte, das wissen wir, aber dass er die ja nicht mehr zu 100, zu 120% auf den Platz bringen oder gebracht hat, das ist auch ganz klar. Mhm. Ne? Und, aber das ist ja so, deswegen, du hast ihn und wenn du dann jemand anders hast, der qualitativ besser ist, musst du natürlich den anderen anspielen lassen.
Ja, ich meine, wir reden ja auch über Spieler, die ja seltener gespielt haben oder wenn, Thielmann genau. Hat oft gespielt, aber
Chavez, ein bisschen umstritten war. Chavez ist ja, wie du schon gesagt hast, wenn du jemanden ausleihst, dann gehen alle so davon aus, so kommt von Bayern München, dass, okay, du bringst ihn irgendwo hin, dass er seine Spielzeit bekommt, dass er da spielt. Warum es dann am Ende nicht geklappt hat, das wissen dann nur die Trainer. Warum, keine Ahnung, Kleinigkeiten, das können wir gar nicht beurteilen. Ich glaube, am Ende wissen wir, dass er schon Qualität hat, aber vielleicht ist er auch macht er zu kleine Fehler, das weiß ich nicht, was im Training da passiert ist.
Ja.
Aber natürlich war, glaube ich, die Laie so gedacht, dass er kommt und dass er schon Spielzeit, viel Spielzeit hat. Hat es, aber am Ende geht es ja darum, dass der FC nicht absteigt und das haben sie dann geschafft. Ob er gespielt hat oder nicht. Meiner, was soll ich sagen? Am Ende.
Einfach schnell.
Du hast es schon richtig gesagt.
Ja.
Größer gemacht, als er ist, ne? Und man hat sich, glaube ich, mehr erwartet. Ich glaube, er hat auch dieses Tempo hat er. Ich glaube, der hat gutes Tempo, guten Schuss. Der hat die Qualität. Manchmal liegt es vielleicht auch an einem Trainer, der den Spieler ein bisschen füttert. Vielleicht auch, wie du gesagt hast, positionsabhängig. Man hat so das Gefühl, man hat noch nicht seine richtige Position gefunden. Und man hat auch manchmal das Gefühl, als hat er ein paar Kilo zu viel so.
Hat Kwasniok ja sogar gesagt.
Hat man nur das Gefühl, muss nicht sein, muss nicht sein. Kann aber sein, dass er, wenn er vielleicht ein paar Kilo weniger hat, dass er seine Qualitäten noch mehr rauskriegt oder so. Das wissen wir nicht. Das ist nur, wenn du tagtäglich mit diesen Spielern arbeitest, dann weißt du, ob das so ist oder auch nicht ist. Ob, wenn du jedes Mal beim Wiegen siehst, ob der, wie die Waage da.
Also wie Süle machen.
Nein, das ist ja so, wir mussten jeden Tag uns wiegen, mussten immer eintragen, vor dem Training, nach dem Training. Und dann siehst du ja so ein bisschen, wenn das viele Schwankungen hat, weißt du, da stimmt irgendwas nicht. So, mit Essenverhalten, vielleicht auch selber eigene Probleme und so, das hat ja gar nichts immer damit zu tun, dass derjenige einfach draußen irgendwie isst oder so. Manchmal ist das der Körper, der so ist. Und da muss man denjenigen ja auch helfen, unterstützen in diesem Bereich. So, weil ich glaube, er hat brutale Qualität, so, wenn er mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Abschluss. Jetzt muss man nur noch genau finden, wo passt er genau rein. Aber ich glaube, der war ja auch angeschlagen mal, am Anfang der Saison nicht gut reingekommen, keine gute Phase gehabt. Und dann später, wenn er reingekommen ist, echt gut reingekommen, gute Aktionen gehabt. Und dann war der ja auch, hat er öfters von Anfang an gespielt. Und dann ist er krank geworden lange Zeit. Und dann musste sich dann wieder reinarbeiten. Aber ich glaube, die Qualität, die hat er auf jeden Fall für die erste Liga. Ob es dafür reicht, Stammspieler zu sein, da ist immer die Frage, ne, was für ein Kader du hast, was für Konkurrenz du hast. Aber man muss schon sagen, er müsste immer so von Stamm auf Bank so wechseln. So ein Spieler, so würde ich ihn einschätzen schon.
Also meiner... Ich meine, da müssen wir mal gucken, wie das Essen im Venuskeller ist, ne? Oder, also ich weiß ja nicht, was es da alles gibt, aber ja.
Es war
ja
ganz lustig, dass der...
Wir sind ja im Ton.
Er war ja krank und dann kommt er von der Krankheit zurück und dann sagt Lukas Kwasniok, na, hat ja ein paar Kilo abgenommen, steht ihm gut. wo ich so dachte, aua, also das...
Sagst du eigentlich intern, ne?
Ist so ein bisschen heftig, vom, mal wieder, genau, klassisch Kwasniok. Andererseits, wenn ich halt einen Leistungssportler sehe, der ein paar Kilo mal eben abnehmen kann, also, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie im Radsport gucke und Pogacar nimmt 5 Kilo ab, dann kommt er kein Berg mehr hoch, ne? Weil dem dann einfach die Substanz verloren geht, weil das ja alles total austariert ist.
Ja. Ja, vielleicht ist das ja nur der Turbo. Ich meine, der Mann ist schnell. Ne? Also man weiß ja nicht, das wiegt ja auch was. Spaß beiseite. Wie ist das jetzt bei dir, Julian? Wenn du jetzt sagst, so gerade so solche Spieler wie Thielmann und Meiner, wenn jetzt dieser Umbruch weitergeht, sind das die Spieler, die am ehesten runterfallen?
Ja, also der junge Mann hatte ja gefragt, wir hatten jetzt bewusst Thielmann ausgelassen. Also für mich, weil ich habe die letzten Wochen haben wir ja so viel über Thielmann geredet.
Eben.
Weil für mich ist das Kapitel Thielmann beim FC ehrlicherweise geschlossen. Also,
auserzählt.
Ich sehe da keine Perspektive mehr, dass dieser Mann beim FC beständig Bundesliga-Profi spielen sollte. Also der hat über 100 Bundesliga-Spiele schon, das muss man auch mal bedenken. Der Status junger Spieler ist längst vorbei, was Christian natürlich auch gesagt hat. Diese Spritzigkeit und so, diese Skills, wo man sagen kann, okay, du hast ein, zwei Fähigkeiten, die so überdurchschnittlich sind, die sehe ich bei ihm nicht. Außer so dieser ständige Kampf oder Wille, irgendwie was zu erreichen oder dieses harte Anlaufen. Aber da finde ich, Meiner hat schon noch eine andere Qualität, die er auch reinbringen kann, so für 10, 15, 20 Minuten, auch die er im Spiel reinbringt. Vielleicht ist das dann eine Fitnessfrage, weil ich finde, sobald er von Anfang an spielt, wird er schwächer. Oh ja. Also ab der zweiten Halbzeit kannst du ihn eigentlich komplett einsagen.
Ja.
Und wenn er aber dann so diese Joker-Momente hatte, da fand ich ihn immer belebend, eigentlich überall.
Ja.
Und das ist dann vielleicht so eine, kann sein, dass das eine Fitnessfrage ist, dass er halt diese Sprints so 10, 15, 20 Minuten ziehen kann und mehr nicht. Deswegen würde ich wenn sagen, Meiner würde ich schon sagen, kannst du weiter so als Kader-Joker-Spieler brauchen und ich würde auch sagen, der wird jetzt letztes Jahr nicht so als der Heilsbringer dargestellt. Ich glaube, der sich am meisten über die Verlängerung gefreut hat, war er selber. Also auch wie er so verkündet hat. So, ne? Also er hat ja sich das Mikro geschnappt und hat gesagt, was kommt jetzt?
Ja.
Noch mehr Freibier oder so? Nee, da war irgendwie Vertragsverlängerung. Ich fand das so ein bisschen, es war so ein bisschen fast schon Fremdschämen, ehrlicherweise.
Ja, weil ich meine, er hat eine gute Zweitligasaison
ja,
gespielt, aber auch nicht überragend.
Ist jetzt, also ist war, okay. Genau, ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, Habemus Linden, Gott sei Dank bleibst du oder so. Also ich fand es ein bisschen drüber.
Ja.
Von daher, ich finde, er hat die Erwartungen erfüllt, die man an ihm haben kann, wenn man so mittlerweile sieht, wie er auch die letzten Jahre bei FC gespielt hat. Also auf Bundesliga-Niveau einfach.
Ja, ja. Okay, dann haben wir die Frage, glaube ich, jetzt umfassend beantwortet von der kompletten Runde.
Eine weitere Frage ging in die Richtung, wer ist eigentlich im Kader der passende Leader-Typ, der Drecksack, der andere mitreißt, weil der mehr oder weniger vermisst wird? Und die Antworten hören wir uns an.
Das ist eine gute Frage, Christian. Ich glaube, du bist am nächsten
da so dran. Ich lese gerade so durch im Kopf. Nee, wirklich.
Alles Schwiegersöhne.
Ich finde.
Schon schwierig, wenn man das so durchgehen muss, oder?
Ich finde, ja, ich finde Tom Kraus. Ja, gut, Hübers weiß ja nicht, ob der jemals wieder spielen wird.
Er hat zwar den Vertrag,
aber. So viel natürlich. Das ist natürlich ein Riesentyp, muss man einfach sagen. Ist auch ein ganz außergewöhnlicher Profi insgesamt, aber auch in dieser Mannschaft. Aber es sind viele junge Leute, die haben ganz wenig Bundesliga-Erfahrung. Die Bundesliga-Erfahrung haben, zum Beispiel Thielmann, anderen Leistungsthemen gehabt. Ich finde zum Beispiel, so ein Tom Kraus ist ein Riesentyp. Das ist ein Junge, der hat richtig Herz, der hat super Bock auf Köln. Der hatte ja so Wanderjahre, war im Ausland, ist hin und her geschoben worden. Und der ist zum Beispiel einer, der unbedingt ankommen will. Und der strahlt auch aus, dass er auch sehr gerne in Köln ankommen will. Und er ist ein Typ, der hat wirklich Feuer. Das ist ein ganz geradliniger Typ. Den mag ich zum Beispiel total gern als Spieler. Ob das vielleicht einer ist, der in so eine Rolle reinwächst, der ist ja auch noch jung. So einer vielleicht. Aber sonst bieten sich jetzt nicht so viele an.
Und damit ist auch im Prinzip die Frage geklärt, welchen Spieler brauchst du in der neuen Saison? Vielleicht musst du so einen eben mal holen, ne? Dass du dann halt so einen Typ machst. Ich weiß jetzt nicht, mir fällt jetzt kein logischer ein, der jetzt frei wäre. Aber klar, so ein Typ Effenberg, sag ich mal. Ne? Der einen
um eins unterste Regal zu
machen. Zum Beispiel der Joel Schmid zum Beispiel.
Typ,
ist ein super
Typ. Ja, ich weiß.
Aber Joel Schmid ist ein Wahnsinnstyp. Total kultivierter, angenehmer Typ. Charmant. Aber sich jetzt den als Drecksack vorzustellen, geht halt gar nicht. Ne? Nee, also darum nicht, so dieses klassische Drecksack-Thema. Ich sehe da im Moment...
Also Davy Selke habe ich immer für einen Drecksack gehalten. Ja. aber das ist den haben wir ja nicht mehr.
Gibt es ja auch Unterschiede.
Ja. Naja, aber
es gibt auch Leute, die einfach unangenehm sind. Also das wird dann der Hans besser beurteilen können. Es gibt ja auch Leute, die in der Kabine dann eher unangenehm sind. So, also, darum, also es darf jetzt auch nicht so Drecksack sein, dass plötzlich keiner mehr zum Brennen kommen will.
Also ein angenehmer Drecksack.
Ja.
Also Hans hat uns ja schon gesagt, dass der Sinker halt diese Rolle momentan ausfüllt. Allerdings hat er natürlich dann nicht so viele Einflussmöglichkeiten, wenn er das Spiel läuft.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, du brauchst ja auch außerhalb jemanden, der das der Mannschaft so ein bisschen vermittelt, bestimmte, dass wenn das Spiel angepfiffen ist, dass das nicht mehr deine Freunde sind, dass 90 Minuten der Gegner, der Schiedsrichter nicht dein Freund ist, dass du dagegen arbeiten musst und dass, wenn du im Training, deswegen sagen wir, das Training spiegelt ja das Spiel dann so wieder, wenn du im Training immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann wirst du das im Spiel nicht machen. Und das muss im Training, wenn da nur einer ist, muss das einer von außerhalb das machen. Und dann ist das einer wie Sinke, der weiß, wo das der ein bisschen auch stichelt. Das fängt ja indem du die im Training so stichelst, indem du denen sagst, oh, hast du heute wieder verloren, damit das dann irgendwann rauskommt, dass du sauer bist,
nur verlieren,
dass du sauer bist und dass du deine Emotionen zeigst, dass du zeigen willst, okay, ich muss, im Training will ich gewinnen und so.
Ja.
Und sowas, so entsteht ja so etwas. Und wie du schon sagst, Kraus finde ich auch, dass er, glaube ich, auch so ein Spieler werden könnte, so von wenn du das Spiel siehst, ist er schon heiß und so. Aber klar, es ist immer gut, wenn du normalerweise jemanden hast und dann von ihm lernst und dann das weiter spielen kannst, das Ganze. Aber grundsätzlich, ich wüsste jetzt keinen, dafür bin ich auch zu weit weg. Und wenn ich jetzt einen im Kopf hätte, dann könnte ich auch Kess seinen Job machen, ne?
Ja, wenn du schon nicht Trainer wirst.
Irgendwas musst du ja machen.
Davon brauchst du auch keinen Schein. Ne?
Die nächste Frage war auch wirklich sehr interessant. Eine junge Dame, ebenfalls aus der ersten Reihe, hat diese Frage gestellt und die war sehr umfassend. Das ging in die Richtung, warum beim 1. FC Köln so auffällig viele Muskelverletzungen vorkommen. Und des Weiteren, ob beim FC vielleicht auch beim Thema Ernährung nicht richtig hingeschaut wird. Es wurde auch das Beispiel gebracht, dass ein Thomas Tuchel seinerzeit, als er bei Mainz begonnen hat, erstmal durchgesetzt hat, dass dort die Ernährung von allen Spielern des kompletten Kaders komplett umgestellt wurde. Da geht es ja auch nicht nur um Muskelverletzungen, es ging auch um die Tatsache, dass viele Spieler beim FC ja, verhältnismäßig früh Krämpfe bekommen mitten im Spiel. Also es war ein sehr interessanter Punkt und die Runde hat sich dementsprechend auch umfassend damit beschäftigt. Hören wir uns an.
Deswegen, klar, es ist Verletzung, Muskelverletzung und so, das hat natürlich mit der Trainingssteuerung zu tun. Das hat ja, der Physio ist dann nur noch derjenige, der das dann abarbeitet. Der sagt, der ist verletzt, versuche den wieder fit zu machen. Aber natürlich, der Trainer mit Konditionstrainer, Physio, die machen ja das Training und dann achten die darauf, dass die Trainingssteuerung irgendwie so ist. Aber manchmal ist es aber auch so, dass der Spieler oder die Spieler von der Intensität noch nicht so bereit sind, der Körper. Und dann ist ja jeder Spieler anders. Und du musst jeden, bei den Spielern ganz oben musst du dann, wird ja, bei Rangnick zum Beispiel war das bei uns so immer, der hat immer Blut abgenommen. Der hat hier Blut abgenommen und dann wusste er, ob du übersäuert bist und so. Und dann konntest du weniger trainieren und dann hat er das so gesteuert. Ich habe aber auch Magath gehabt. Da hast du, war ihm egal, wie du übersäuert warst oder nicht. Und hast du trainiert, bis geht nicht mehr. Und wenn du nicht kannst, hat er dich rausgeschickt, dann hat er einen Neuen genommen, der laufen konnte. Und jeder und das ist dann manchmal aber auch eine Kopfsache vom Spieler, ob ich will oder ob ich nicht will, ob ich über meinen Schweinehund gehen kann, möchte, nicht nur im Spiel oder auch im Training. Und klar, wenn du im Training sehr intensiv, du musst ja, das ist aber so intensiv zu trainieren, ist ja nicht von heute auf morgen. Du musst das ja so langsam aufbauen, auf eine gewisse Art und Weise, dass die Jungs dann so intensiv auch trainieren können. So, und dann, wenn du dann so da bist, dann musst du, trainierst du, oder unterschiedlicher Trainerart, sehr intensiv, damit du das im Spiel auch machen kannst, dass du über deinen Schweinehund gehen kannst, dass du laufen kannst. Aber da ist es natürlich auch mal Spielstil abhängig. Wie will ich spielen? Habe ich mehr Positionsspiel? Will ich mehr Tiefenläufe haben von den Spielern? Und deswegen ist das immer unterschiedlich. Deswegen ist es schwierig zu sagen, jetzt ist der Staff dahinter jetzt wirklich schuld an diesen ganzen muskulären Problemen. Wie du schon auch gesagt hast, hat natürlich auch die Ernährung damit zu tun. Die Spieler, wie erholen die sich? Was für eine Regeneration machen die? Schlafen die genug? Oder sind die nur unterwegs? So, das ist ja. Und als Trainer klebst du nicht an jeden Spieler und sagst ihm, ey, sollte sich erholen, geh mal nach Hause oder so. Deswegen ist das sehr schwierig. Und man hofft natürlich als Trainer, dass jeder Spieler so Profi ist, dass er genau weiß, okay, du brauchst Erholung, erhol dich, ist vernünftig und so weiter. Deswegen, und da ist dann wieder, ist nicht der Trainer abhängig, deswegen dasselbe wie Management. Du musst das unter Kontrolle haben. Du musst sagen, okay, Jungs, es ist ja wieder auch Geldthema, Jungs, nach dem Spiel gibt es direkt Essen, so und so, direkt wieder aufladen, nach dem Training oder nach dem Spiel jeder auf dem Fahrrad fahren, wir checken euch ab, wirklich, wir gehen zu den Ärzten, gucken Verletzungen, Zähne, wie sind sie und so. Und das ist aber dann für mich nicht der Trainer, das ist der Verein, der diesen Deckel drauf haben muss und sagen, ey, das ist unser Basics, die wir machen wollen. Jeder Spieler, der kommt, der kriegt dieses Paket. Da checken wir von Fuß bis Zähnen. Ist da was? Hat er da Probleme? Was für Probleme hatte der auch schon vorher in den Vereinen? War ja selber wie bei Aaron Robben, wo der bei Madrid war. War der nur verletzt, ist zu Bayern München gekommen. Und dann haben die geguckt, wie kriegen die den hin? Was braucht er? So, und dann haben wir ihn hingekriegt. Und das ist ja natürlich, aber hat natürlich auch was mit Geld zu tun. Musst du viel ausgeben, um das so dann wirklich hinzukriegen. Ne? Ja. Die Top-Mannschaften, da ist es ja auch so, dass Mittagessen und alles, da steht ganz genau, was gegessen wird, was das Essen ist da. Du kannst dir Essen mit nach Hause nehmen. Nach dem Spiel gehst du nicht im VIP-Bereich und isst einfach das, was da ist, sondern für die Mannschaft ist besonderes Essen da. Viele Sachen, und am Ende des Tages ist es aber trotzdem wieder, der Spieler muss wollen. Du kannst viel machen. Wenn der Spieler nicht will, dann macht er, wenn er geht, macht er das, was er will, und dann passieren ein paar Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Der Spieler muss natürlich wollen.
Ich wollte mal den Christian mit reinholen, weil der hat natürlich auch oft mitbekommen, dass es da eine Diskussion ja gab, rund um diese ja, vielen Verletzungen, Muskelverletzungen, schieß mich tot. Kannst du da was zu beitragen? Du hast doch bestimmt auch was mitbekommen, dass die darüber ja intern diskutieren. Ja. Ist ja bekannt.
Also erstmal ist es total vielschichtig. Also was ich zum Beispiel, ich habe auch viel mit Ausdauersportlern zu tun. Und wenn man jetzt einem Ironman-Triathleten sagen würde, dass beim FC 3 Tage vor dem Wettkampf nach dem Training der Burgerwagen, da steht, weil wieder einer Geburtstag hat, und die sich nach dem Training einen Burger mit einem Weißmehlbrötchen, eine Cola und eine Pommes reinknallen, dann wird natürlich jeder Triathlet sagen, okay, ich habe ich verzichte einen Monat vor dem Wettkampf auf tierisches Eiweiß, weil ich bin ja nicht verrückt. So, und das ist aber natürlich im Fußball, wo du so viel mit Talent ausgleichen kannst, habe ich oft das Gefühl, die drehen nicht jeden Stein. Also dieses Thema, ein Ausdauersportler nach einer harten Trainingseinheit, der weiß aufs Gramm genau, was er isst, und ein Bundesliga-Profi, der fährt bei McDonald's vorbei. Und das ist also schon auf jeden Fall, finde ich, interessant, dieses Thema Ernährung, Zähne, Kontrolle. Denke ich auch manchmal, so jeden Stein drehen die nicht um, dafür, dass sie so viel verdienen und in so einem anspruchsvollen Wettbewerb unterwegs sind. Weil das sind ja nun mal wirklich, ich kenne Amateur-Hobbysportler, die Ironman-Triathlon als Lebensziel haben, die wissen mehr über ihre Körper als jeder Bundesliga-Profi. Ne? Weil es einfach, für mich gehört es dazu.
Ja, das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Ne? Also total. Ich denke, da ist auch noch längst nicht letzte Woche gesprochen.
Es geht ja, also, wenn ich den Quasi-Hock höre, der sagt, nach einem Sieg darf man mal ein Bier trinken, dann würde ich fast so weit gehen und sagen, ein Bundesliga-Profi sollte mal überlegen, ob er vielleicht nicht seine gesamte Karriere alkoholfrei verbringen will. Weil das ist ja machbar. Hm. So, ne? Weil so ein paar Bier, ich will sich übertreiben, aber ein paar Bier sind jetzt auch für einen Anfang 20-jährigen Leistungssportler, das ist pures Gift. Also wollen wir ehrlich sein. Und dann kommt halt jetzt beim FC in dieser Saison, kam so ein bisschen dazu, das habe ich also aus sehr, sehr vielen Gewerken beim FC gehört, also sowohl auch die Medienabteilung hat gesagt, ey Trainer, auf das und das Thema sagst du bitte nichts. Was macht er? Packt volles Rohr aus. Dann sagt die Physioabteilung, ey Trainer, hier häufen sich ein paar Sachen, vielleicht kannst du in der Trainingsschau ein bisschen was ändern. Ja, mach ich. Macht er nicht. Und die Spielweise, muss man mal sagen, der FC hat ja gerade in der ersten Saisonhälfte, die haben sich ja selbst in Grund und Boden gelaufen. Also man hat auch gesehen, wie die Laufwerte sich verändert haben. Die haben so viele intensive Läufe gemacht, wo ich damals dachte, wenn jetzt noch einmal einer einen Ball nicht in den Fuß, sondern in den Lauf kriegt, der fällt um. Und das war ja so. Die kriegen ja, ich meine, die haben ja durch diese Katapult, die haben ja alle Werte, auch live. Und dann sehen die wirklich, da dreht einer einen roten Bereich und dann wechseln die auch. Und das ist ja sehr oft so, dass sie nicht einfach aus Flachs wechseln, weil sie ein Gefühl haben, so, sondern die sehen ganz klar noch einen Sprint und der ist... Der ist
weg.
Am Ende.
Ja, ne, der platzt der uns weg.
Und das haben die wirklich beim FC, du hattest wirklich das Gefühl, die gehen mit Vollgas auf den Platz und verheizen ihre eigenen Spieler.
Und noch eine Frage kam aus der hinteren Reihe. Ich weiß wirklich nicht, wer es war. Und die Frage war nicht, wie ein Zwischenrufer, vielleicht hört man es ja, reingerufen hat, gekauft. Es wurde wirklich gefragt, ja, gibt es auch in der nächsten Saison weiter die FC-Thekenphilosophen? Und auch da hören wir mal rein.
Steht das in Frage?
Bitte schön.
Ja, also.
Ich kaufe die Frage.
Also, was lässt du hier für Leute ein?
Ja.
Die machen nicht fertig.
Ja. Also, es wird uns weitergeben. Aha. Wir werden den Leuten weiter auf den Geist gehen mit unseren Philosophien.
Hättest du jetzt gar nicht sagen dürfen, hättest du dann die Vertragsverhandlungen laufen, das sieht gut aus.
Ich habe noch nicht gesagt, zu welchem Preis wir das
machen. Ach so, ja, okay. Ja.
Aber du kannst natürlich auch gerne was dazu sagen. Auch
ja, ich stand jetzt, machen wir weiter.
Stand jetzt.
Es ist natürlich, und das, wir haben die Kamera ja noch an, das kann ich ja gleich noch reinschneiden.
Ist er an?
Wir haben natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu unterstützen. Also sprich über Steady. Einige machen es ja schon von euch. Sind Steady-Leute hier heute?
Ja.
Ja, siehst du mal. Ich sehe, das ist noch ausbaufähig. Das ist praktisch eine Mitgliedschaft bei uns. Ne? 3 € im Monat oder 6 € im Monat. Jetzt haben wir ja mittlerweile schon fast 50. Wir haben jetzt 48, die mitmachen.
Ja, 48, ja.
Ja, wir haben ja gerade erst angefangen. Das heißt, wir brauchen natürlich deutlich mehr, damit wir nach dem Sommer auch wiederkommen können. Das heißt, ihr könnt euch alle daran beteiligen. Ihr müsst nur auf die Webseite gehen, www.ralf-friedrichs.de oder thekenphilosophen.de. Und da könnt ihr dann, sag ich mal, auf der Webseite euch austoben.
Das ist ja super.
Ja, und damit kommen wir so, glaube ich, so langsam aber sicher zum Ende. In dem Fall, ich bedanke mich bei euch. Ihr habt das großartig gemacht. Hans, es war mir wirklich ein Fest. Also,
ich danke auch.
Ich denke, Hans ist der Richtige hier, ne, für die FC-Thekenphilosophen. Fantastischer Gast. Riesen Spaß gemacht.
Auch, danke.
Natürlich auch, ich meine, was er heute teilweise auch comedy-mäßig Christian Löhr, dein Applaus.
Danke.
demnächst wieder ausführlichere Analysen. Heute in der Viererrunde ein bisschen untergegangen teilweise, aber das wird er alles nachholen. Verlasst euch drauf. Julian, was wäre ich ohne dich? Du bist ein... Oh. Danke für eine geile Saison.
Ja,
Und dann Boris.
Und danke auch an Ralf.
Ja, ja, an Ralf. Was wären wir ohne euch? Was wären wir ohne generell alle Leute, die da draußen sind? Ich weiß, wir werden ja überall gehört, selbst in exotischen Ländern, also Düsseldorf oder
Costa Rica,
immer.
Also,
wir sind überall sozusagen vertreten und das freut uns sehr. Bitte macht weiter Werbung für uns. Wir machen eine kleine Pause, aber wir werden auch in der Sommerpause aktiv sein. Müsst ihr ein bisschen spontan schauen, was gerade passiert. Wenn der FC einen neuen Trainer hat, wie immer der auch heißen mag, werden wir bestimmt auch wieder darüber reden. In diesem Sinne, Mario, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.